Normal moving. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe mit mir, Max Scharf, und dem anderen Hinner Köhn. Ja, wie geht's euch so? Habt ihr auch so latent Bauchschmerzen die ganze Zeit?
Es ist wirklich, ich möchte, also es ist wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir nehmen heute, ich sag das ja eh einfach immer, damit man das auch einordnen kann vom Datum. Wir nehmen heute Sonntag auf. Und das Ding ist, wir wissen halt...
Sonntag, der 27. Februar.
Sonntag, der 27. Und sagen wir mal so, es ist ja jetzt innerhalb der letzten Tage einiges passiert. Und seit gestern Abend, muss ich wirklich sagen, habe ich ein ganz komisches Körpergefühl.
Ja, ja.
Ich finde, ehrlich gesagt, auch ganz kurz, ich finde ganz gut, also heute auch mal Datum und so, weil wir absolut keine Ahnung haben, was jetzt morgen passiert, wenn die Folge rauskommt.
Ja. Wir haben hier die Folge, ehrlich gesagt, jetzt auch, wir fangen sie gerade zum zweiten Mal an, weil der Begrüßungsgag gerade eben beim ersten Versuch war schon so, wo man so war, so, ja, keine Ahnung, ob was in den nächsten 4 Tagen passiert, ob das dann noch witzig ist.
Also, genau, wir fassen das Thema, also wir haben tatsächlich auch kurz drüber vor der Folge überlegt, ob wir heute drüber reden, weil auf der einen Seite...
vor allem drüber reden. Wir sind so, wir reden auch schon so, als wüssten alle Bescheid. Es wissen höchstwahrscheinlich auch alle Bescheid. Bis auf die, die vielleicht im halben Jahr die Folge hören, die sind so, was waren da nochmal?
Hoffen wir, dass es in einem halben Jahr so ist, dass die Leute sagen, ach shit, ja, zum Glück ist das mit der Ukraine ja einigermaßen glimpflich ausgegangen.
Genau.
Dass es nicht ist, jetzt schon. Oh, ich habe echt die ganze Zeit schon das Gefühl, boah, vielleicht, ey, ich lege ja gerade jedes Wort irgendwie auf die Waagschale.
Ja, russischer Angriffskrieg in der Ukraine. Boah, Alter, es ist es sind spannende Zeiten. Ich sag mal so, irgendwie die letzten Jahre war immer die ersten paar Monate vom Jahr war echt immer nicht so geil. Weiß noch, 2020.
Corona, klar.
Naja, erst hat ganz Australien gefühlt gebrannt.
Shit, das habe ich schon wieder vergessen.
Eben, das ist das, was ich meine.
Ja.
Erst hat ganz Australien gefühlt gebrannt. Dann hätte Donald Trump fast einen Atomkrieg mit Nordkorea angefangen.
Ah, das war auch...
Und dann kam Corona.
Ich habe Donald Trump auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist halt auch so, man hat das Gefühl, ja, Donald Trump, das ist jetzt schon 100 Jahre her.
Ja.
Ja, halt, nein.
Ja.
Also das war halt praktisch letztes Jahr.
Ja, ich weiß. Es ist tatsächlich einfach so, wir haben kurz drüber geredet, ob wir überhaupt drüber schnacken wollen, weil der Punkt ist, auf der einen Seite will ich gerne drüber reden, auf der anderen Seite auch nicht. Weil ich finde es schon irgendwie bedrückend. Ich habe jetzt nicht direkt Angst, aber als heute die Nachricht kam, dass halt die ganzen Abwehrsachen, unter anderem halt auch Atomwaffen, irgendwie da quasi auf dem Kieker stehen, was natürlich eine Drohung ist. Trotzdem habe ich das gesehen als Eilmeldung bei der Tagesschau-App und ich war so, das nimmt irgendwie Ausmaße an, die ich, also krassere Ausmaße, als ich irgendwie vorher gedacht habe.
Ja, Putin hat irgendwie eine Abschreckungsoffensive gestartet, die irgendwie auch als Militärmanöver irgendwie in der russischen Armee verankert ist. Aber dieses Abschreckungsmanöver sozusagen beinhaltet halt einfach, dass die komplette Armee in Bereitschaft gesetzt wird, inklusive Atomwaffen.
Ja.
Und das ist einfach, alleine wenn man es so hört, ist man halt so, boah, weiß ich nicht.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das so notwendig ist.
Ja.
So, braucht man das jetzt? Ne? Und dann... Olaf Scholz, der Bundestag kommt an einem Sonntag zusammen. Ich erinnere noch mal ganz kurz daran. Vor ein paar Wochen hat der Bundestag beschlossen, dass sie Anfang des Jahres für 3 Wochen Pause machen, um die Zeit um Karneval rum.
Ja,
eigentlich stimmt. Wollten die gar nicht zusammentreffen. Eigentlich haben die schon Corona für beendet erklärt.
Ja.
Und jetzt treffen die sich an einem Sonntag und Olaf Scholz sagt mal lapidar, so, wir machen jetzt 100 Milliarden klar,
ja,
für die deutsche Bundeswehr.
Ja.
Und bringen jetzt jedes Jahr 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr auf.
Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. 100 Milliarden Euro, das sind 200 Milliarden Mark. Das sind 200 Millionen Astra. Vielleicht sogar mehr, wenn man bei Metro oder so einkauft. Nee, aber tatsächlich, ich finde, das ist eine Zahl, die ist so absurd hoch. Das ist, ich weiß nicht mal aus dem Kopf, sind das 9 Nullen? Ich weiß es gerade nicht. So, es ist einfach.
Ja. Es sind, es sind 11.
Gott, keine Ahnung, ich bin auch scheiße in Mathe, ne? Aber es ist so eine Zahl, die klingt für mich wie Kinder, die erzählen, ja, mein Papa verdient 1.000 Trilliarden Euro. Und was verdient, ja, meiner verdient immer einmal mehr wie du. So, ja, das ist einfach eine absurde Menge, worüber man ja auch dann wirklich, also neben dem Ganzen, wir sind ja alle Pazifisten und so, ja, ob man das jetzt gutheißen kann oder nicht, ich habe da ehrlich gesagt noch keine abschließende Meinung zu. Aber Twitter ist ja heiß gegangen auch, krass, wo waren diese 100 Milliarden Euro für Pflege, für Bildung, für Corona-Hilfen etc.
Ich bin ja auch kein großer Fan von Whataboutism, so nach dem Motto so, ja jetzt ist auf, weißt du so, aber was ist denn mit denen oder was ist denn damit?
Ja.
Ja okay, aber scheinbar brauchen wir die Kohle gerade dafür, weiß ich nicht genau. Ich will auch nicht sagen, dass die Kohle in der Pflege nicht gebraucht wird, es ist so und Leuten sind andere Sachen halt einfach wichtiger. Christian Lindner hat gesagt, es ist eine Investition in unsere Freiheit.
Und das ehrlich gesagt, genau, also auf der einen Seite denke ich halt, ja, natürlich Krieg ist beschissen so, das ist ja klar, aber und im besten Fall wäre die Welt natürlich komplett pazifistisch und bla bla bla. Aber das Ding ist, wenn wir weiterhin abrüsten, ist es ja auch so, dass wirklich sich so ein Irrer wie Putin halt wirklich einfach denkt, ey geil, ich kann das Land einfach mit einem Buttermesser erobern.
Ja,
so,
ja.
Und das... Ist schlimm, dass man
Deutschland Angst... Deutschland hat gefühlt 2 funktionierende Hubschrauber.
Ja, die Gorch Fock.
Und die Gorch Fock. Ja. So, und da ist halt so, wenn hier jemand einmarschieren würde, dann wäre da halt einfach so, ja, okay, ja, was machen wir jetzt? Also, keine Ahnung, was man machen würde. Und ich weiß es nicht, weißt du, da bin ich auch einfach nicht schlau genug oder nicht gut informiert genug. Aber echt diese 100 Milliarden, das ist echt so eine Fantasiesumme. Vor allem, weil es halt so ungenau ist.
Ja.
Weißt du, es ist so, wenn du zum Finanzamt gehst und Steuern zurückhaben willst oder sonst irgendwas oder eine Rückzahlung irgendwie für deine Kilometerpauschale oder so willst, ne, dann sind das aber auf den Punkt genau 34 Cent.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und es sind, aber 100 Milliarden, das klingt halt so, wie wenn dein Vater ein 13. Gehalt bekommen hat und dir dann halt irgendwie so zu Weihnachten sagt so, ah, du willst ins Kino? Hier sind 100 Euro, ne? Keine Ahnung, wie viel Kino kostet, aber mach dir mal einen schönen Tag und nimm die Lisa mit.
Ja, ja,
so,
wirklich.
Weißt du, so es klingt ist, das halt.
Ja.
Und halt nicht wie, ja, 100 Milliarden, das klingt nicht, als hätte vorher mal jemand so ausgerechnet so, ja, wir brauchen dies und das und jenes. Nee, so ist es nicht. Das ist halt einfach eine Fantasiesumme.
Ich kenne mich auch, ich bin jetzt mal so frei und sag einfach mal, ich kenne mich nicht so wirklich damit aus, wie viel Waffen kosten und Munition. Und auch, ich weiß auch gar nicht, was alles bei Aufrüstung reinpackt, aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie viele Panzer kriegt man denn für 100 Milliarden Euro?
Ja.
Sind das 5.000? Sind das 30.000? Sind das 10?
Ja.
Ich weiß nicht, was das alles kostet.
Das ist echt weird, ne? Weil manchmal hört man so, ja, dieser Panzer kostet irgendwie 1 Million.
Mhm.
Ne? Und dann hört man aber wieder von irgendeinem Kriegsschiff, was 1 Milliarde kostet. Oder 2. Oder 3.
Ja.
Und dann ist dann so, ja, okay, keine Ahnung, wie teuer irgendwas ist.
Ja.
Also 100 Milliarden.
Wird das jetzt in die Verwaltung gesteckt erstmal?
Was ist denn das? Da setzen sich, keine Ahnung, das Ding ist halt, ich glaube auch nicht, dass bei der Bundeswehr jemand sitzt und so gesagt hat, weißt du, was wir brauchen? 100 Milliarden.
Nee.
Nee, die sitzen da jetzt und sind so, okay, jetzt haben wir 100 Milliarden, Günni, was bekaufen wir davon?
Ja.
Ja, lass mal überall geile Boxen in den Panzer bauen.
ich sag es mal wie folgt, Weihnachtsfeier wird übel dieses Jahr.
Ja, wenn du auf geile Weihnachtsfeiern stehst, wirst du dieses Jahr den Job bei der Bundeswehr lieben.
Es wäre tatsächlich ja auch schön, wenn von diesen 100 Milliarden Euro, ich finde die Zahl ist so krass, ne? Wenn von diesen 100 Milliarden Euro so wenigstens so 1 Milliarde vielleicht da reingesteckt werden würde, das ganze Militär mal in Deutschland ein bisschen zu entnazifizieren. Das würde ich mir, wäre ja ein schöner Side-Effekt.
Ja, wie?
Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Entnazifizieren mit Geld. Das wäre eine Möglichkeit, genauso wie, das ist ja auch so, das hat mich auch so gewundert. Ne? Ich habe so RT, der russische Television, keine Ahnung, oder Russia Television.
Russia Today heißt das doch, oder?
Oder Russia Today, weiß ich auch nicht.
Ich glaub,
aber jedenfalls ist ja auch egal. Jedenfalls, das ist ja sowas wie Deutsche Welle oder BBC News oder so. Das kannst du ja eigentlich weltweit empfangen.
Ja.
Und das geht jetzt nicht mehr.
Ja.
Schon seit 2 Wochen oder so. Oder seit einer Woche. Kriegst du es auch in Amerika und so nicht.
Ja.
Und deshalb streamen die auf YouTube.
Ja.
Und ich habe mir mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten davon gegeben.
Ja.
Und es ist halt so krasse Propaganda die ganze Zeit. Es sind einfach nur so wunderschöne Bilder aus Kiew. Da ist alles in Ordnung, da wird nichts angegriffen.
Ja.
Und halt die ganze Zeit halt die Aggressoren aus dem Westen und bla bla bla. Ja, und ja, wir müssen jetzt dagegen stehen. Und niemand will den Krieg weniger als Putin und so. Kommt ja die ganze Zeit halt in einem Loop. So eine Expertin nach der anderen wird halt befragt.
Ja.
Und halt unter anderem wird halt die ganze Zeit gesagt, dass die Ukraine entnazifiziert werden
ja,
muss.
Ja, ja, und der Völkermord, der Genozid soll beendet werden. Ich finde auch allgemein krass, ganz ehrlich, also wie viel hatten wir mit Propaganda zu tun außerhalb der Schule, wenn wir über Nazi-Zeit geredet haben.
Ja.
Und ich finde das so, es ist ja tatsächlich, Propaganda funktioniert ja ganz einfach. Wenn da dann irgendwie steht, Ukraine bittet um Frieden, wird ja sofort schon mal suggeriert, ah, okay, Russland ist richtig krass am den Krieg gewinnen. Oder ich habe das auch bei Twitter gesehen, da hatte einer so eine russische Zeitung auseinandergenommen und da wurde auch sehr detailliert berichtet über eine Infanterie oder so ein Kram von der vom ukrainischen Militär, die aufgegeben hat, also die halt sich ergeben haben. Und das war ein 4-Seiten-Bericht. Aber das, ich glaube, es wird wenig darüber geredet, dass schon die ersten Städte wieder zurückerobert werden.
Hm.
So, das ist halt einfach so krass. So, ja, natürlich, du berichtest ja nur darüber, was du gut findest. Und ich finde
also
das so.
Also prinzipiell, du sagst, also prinzipiell funktioniert Propaganda irgendwie auch auf unserer Seite? Oder was meinst du?
Nee, also mein Punkt ist bloß einfach, dass ich zum ersten Mal wirklich so aktuelle Propaganda irgendwie gesehen oder gelesen habe. Und ich war so, ach krass. Krass, natürlich, wenn ich jetzt wirklich einfach ein linientreuer russischer Staatsbürger wäre, wäre für mich ja einfach das Signal ist halt einfach so, ich finde das irgendwie so krass, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, wie wichtig eigentlich freier Journalismus ist.
Es ist halt aber auch, glaube ich, und deshalb gehen, glaube ich, auch in Russland recht viele Leute sozusagen öffentlich dagegen vor, oder so zumindest, was man hier mitbekommt, einfach ist es, glaube ich, heutzutage recht schwierig, geschlossene Propaganda zu machen, wenn du nicht eh in einem Land ein Land regierst wie Nordkorea oder China,
ja,
wo jede einzelne Internetseite auch vom Staat sozusagen beobachtet und restriktiert wird. So.
Ja.
Weil das ist ja in Russland nicht so. In Russland kannst du ja alles googeln und alles lesen weltweit und alles schauen, wenn du möchtest.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt einfach das Ding, dass halt junge Menschen dort halt wissen, was abgeht.
Ja.
Durch Twitter, durch Instagram, durch Google, durch was auch immer, gehen die halt auf, weil weißt du, Menschen sind ja oft auch nicht doof.
Ja, manchmal. Ja. So, meine Leute sind überraschenderweise gar keine Wichser. So, das ist richtig krass. Man mag es kaum glauben.
Und googeln dann halt irgendwie New York Times oder I don't fucking know.
Ich finde aber ganz, auch was du gerade nochmal gesagt hast, ich möchte hier auch nochmal hervorheben, neben all der ganzen schrecklichen Sachen, wie unfassbar mutig das ist da in Russland, also von den Leuten, die jetzt da gerade in der Ukraine stehen und einfach als Zivilisten als Zivilistinnen irgendwie sagen, nee, fuck it, ich gehe da jetzt hin, ich kämpfe für mein Land. Darüber brauchen wir gar nicht reden, aber ich finde das auch unfassbar mutig mit dem Wissen, ja, ich gehe jetzt auf die Straße und sag Putin, nee, das geht so nicht. Also, die werden
und ich
ja,
bin höchstwahrscheinlich heute Abend im Gefängnis.
Ja, das finde ich finde das, also ich finde das unfassbar bewundernswert. Ich finde das so krass. Ich finde allgemein, ich habe gerade so ein krasses Gefühl, trotz der ganzen schlimmen Grundsituation, von so einem unfassbaren Zusammenhalt, von so viel Menschlichkeit.
Ja.
Es sind auch so kleine Sachen, auch dass Vettel zum Beispiel sagt, nee, ich fahre da nicht mit. Weißt du, das ist natürlich eine kleine Sache, aber
bei dem Grand Prix der Formel 1 in Russland.
Genau, das summiert sich. Das summiert sich einfach so mega heftig. Und dann wird das immer mehr. Und das finde ich, da sind so viele schöne Signale bei, dass die in den meisten Zügen einfach gratis fahren können. Dass die,
ukrainische Flüchtlinge. Du musst das manchmal ein bisschen erklären.
Ja, nee, genau. Also, dass ukrainische Geflüchtete, hier in Deutschland und in Polen, glaube ich, gratis Zug fahren dürfen.
Dass groß, du kein Visa brauchst.
Wie groß die Solidaritätswelle ist. Und ich finde, das ist so, das zeigt irgendwie, dass die Menschheit nicht komplett im Arsch ist.
Ja, es zeigt aber auch ein bisschen das doppelseitige Schwert sozusagen. Da stehen Geflüchtete vor der Grenze von Polen, die auch in der Ukraine sind übrigens, im Kriegsgebiet,
ja,
die aus dem Senegal, Syrien, sonst irgendwo herkommen und was weiß ich, wie viele Wochen hinter sich haben.
Ja.
Und die kommen nicht rein.
Ja, ja,
so,
ich
die
weiß.
Stehen da auch an der Grenze.
Ja, und das ist furchtbar. Das ist schrecklich. Aber ja, nee, nichts aber. Es ist einfach, kann man einfach so sagen. Ist ja. Einfach.
Ich finde halt, weißt du, so, das, ich finde das schon beeindruckend, wenn man Bilder sieht von den ganzen Demos. Auch wieder heute war das, glaube ich, in Berlin vor der Siegessäule.
Ja.
Unfassbar viele Menschen, die demonstrieren und so weiter. Und das ist irgendwie, es ist voll schön. Mein erster Impuls ist immer so, ja, okay, was bringt's, wenn,
ja,
weißt du, so, es war irgendwie, das erste Mal habe ich das, glaube ich, so gedacht, so irgendwie beim Irakkrieg. Da war ich aber noch Teenager, wo ich halt, weißt du, so, wo ich so dachte, so, boah, krass, irgendwie übergehen die Leute auf die Straße und so. Aber das ist doch irgendwie dem George W. Bush egal. Also,
ja, ja,
ob hier irgendjemand auf die Straße geht oder nicht. Aber das Ding ist halt so, gerade jetzt bringt's halt was. Ich glaube nicht, dass sie jetzt heute nicht, weißt du, sie haben heute beschlossen, dass Russland von diesem SWIFT-System ausgeschlossen wird, also Überweisungen und so weiter, weltweit, EU-weit und so weiter, dass die da Überweisungen machen können. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass Menschen überall auf der Welt, auch in Deutschland, auch in Frankreich, auch in was weiß ich wo, zeigen, dass es uns alle was angeht, dass Leute auf die Straße gehen. Weil wenn es allen egal wäre, wäre die Politik vielleicht auch so, ja, fuck it, I don't know.
Ja, es zeigt halt einfach Solidarität. Und das ist halt einfach, Putin wird sich denken, ja, der hat das nicht mal mitbekommen vielleicht sogar.
Ja, aber Putin ist es im Zweifel egal.
Ja, Putin ist es egal, aber weißt du, je mehr Leute auf der Straße stehen und sagen, wir sind damit nicht einverstanden und wir sind nicht eine einzelne Person, sondern wir sind eine Masse, die auftritt und zeigt, wir wollen das nicht, wir wollen, dass irgendjemand etwas tut. Und das ist ja quasi der erste Anstoß dafür. Und das zeigt ja dann quasi halt den Leuten, die Menschen halt vertreten, ja, wir müssen was tun. Und so geht das halt weiter zu den Leuten, die auch wirklich was entscheiden können.
Ja, ich habe heute ein Interview mit dem ukrainischen Botschafter gesehen aus Berlin.
Ich musste mir eine Träne verkneifen, als Gauck ihn umarmt hat. ist wirklich wahr.
Und er wurde halt auch gefragt, ja, was sagen die Menschen der Ukraine, wenn sie das vielleicht mitbekommen, dass in Deutschland, Frankreich, Spanien, was weiß ich wo, so viele Menschen protestieren gegen den Krieg. Und da sagt er, ja, das zeigt in erster Linie, dass wir nicht alleine sind, dass wir auf der richtigen Seite stehen und das ist schön, aber in erster Linie brauchen wir Hilfe und Waffen und
so. Ja, natürlich, also blöd runtergebrochen ist es so wie um 21 Uhr für die Leute in der Pflege klatschen.
Ja, ein bisschen, ja, aber man, wie gesagt, man bewirkt ja was politisch gerade.
Ja, genau. Also, es hat halt einfach den Impact, weil es eine große Masse an Menschen ist. Und es ist weltweit. Es ist nicht, dass hier 20 Leute um 9 Uhr klatschen, das bringt halt nichts.
Ja.
So. Und insbesondere, ja, es geht halt darum, man braucht halt Geld, man braucht wirklich Hilfe. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass irgendjemand, also, ich wünsche keinem Menschen auf der Welt was Böses, aber ich hoffe, dass jemand Putin erschießt.
Hast du Angst?
Ich bin heute, da erzähle ich noch ein bisschen mehr nachher zu, ich bin heute Zug gefahren und mit unserem Kumpel Johannes Flöhr.
Ah,
und da,
liebe Grüße nachträglich.
Ja, liebe Grüße, richtig morgen aus. Und dann saßen wir da und dann kam gerade die Eilmeldung rein und wir waren beide so, boah, krass. Und dann haben wir so ein bisschen allgemein darüber geredet und dann haben wir beide lange aus dem Fenster geguckt und wir dachten beide, ja, stell dir mal vor, wir fahren hier jetzt Zug und dann sehen wir einfach da hinten diesen Pilz. Wie diesen Atompilz wieder hochgeht. Und ich war kurz wirklich so, Alter, das finde ich, ich find's gruselig. Ich find's krass, aber ich hatte kurze Zeit ein bisschen Angst und dann ist mir aufgefallen, ja, 100 Pro, also wenn Putin wirklich sich denkt, nee, fuck it, ich gehe mit einem großen Big Bang, dann wird er nicht das Ding nach Deutschland schicken, sondern in die Staaten. let's
weiß
face it.
Ich nicht. Also ich glaube, wenn dann die Ukraine, aber.
Ja, Ukraine oder halt die Staaten. Aber ich glaube, Deutschland ist da einigermaßen safe, auf jeden Fall, was einen direkten Impact angeht.
Ja, warum Deutschland? Also wüsste ich jetzt auch nicht.
Also außer er hat wirklich persönlich richtig doll was gegen Olaf Scholz.
Ja, vielleicht.
Ich weiß nicht, also ich glaube, der hat allgemein
was gegen. Der hat ja auch jahrelang in Dresden gewohnt.
Ja, nee, der mag Dresden doch.
Aber ja, ich weiß nicht, ich habe auch schon ein bisschen Angst, auch ich hatte so eine Grafik gesehen, ich glaube vom Katapult-Magazin, wo sie einfach so gezeigt haben, Ukraine, das ist nicht weit weg. Kiew ist exakt so weit weg wie Rom.
Ja.
Also, weißt du, und das Ding ist, was das mit mir gemacht hat, ist einfach nicht, dass ich es irgendwie verharmlost hätte oder so.
Mhm.
Gar nicht. So, mir geht's auch nahe, aber ich muss schon sagen, Das ist so in einem drin, ne? Auch vielleicht, weil man auch schon mal in Rom war oder so, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht.
Muss ehrlich sagen, ich finde Rom ganz schön weit weg.
Ja, ist es schon, aber so, und dann siehst du es so, und ich denke mir so, wenn das jetzt in Rom wäre, hätte ich, glaube ich, deutlich mehr Angst noch.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber weil's, ich weiß es nicht.
Weil
ich,
man bei Osten.
Ich kann es auch nicht richtig artikulieren. Ich sag das jetzt einfach so, aber es ist irgendwie weird. Ich weiß nicht, wie das euch da draußen geht, so, ne? Aber man hat das doch schon so ein bisschen drin, so nach dem Motto, das ist eine andere Welt.
Das ist tatsächlich einfach so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen, also ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil man man hat nicht so einen starken Bezug zu den Ländern, wenn man da nicht irgendwie mal im Urlaub war oder so. Und das ist tatsächlich einfach, also ich weiß ganz genau, was du meinst, bei mir ging es auch so, aber prinzipiell ist das einfach antieuropäisch. Es ist einfach, weil das Ding ist, ey, ob es jetzt Rom ist oder Danzig, so, die sind ja bei uns. Das ist ja Europa. Und trotzdem hat man im Kopf so, ja, Ukraine, das ist da hinten irgendwo bei Russland.
Ja.
Das ist halt einfach der Punkt.
Was will Putin eigentlich mit der Ukraine? Also ich denke mir so, guck mal, du hast schon das größte Land der Welt flächenmäßig. Geht nicht größer als Russland.
Ja.
Ne? Und dann denkst du dir so, aber das Stück da hinten, das hätte ich doch noch gerne. Warum?
Ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube einfach, also ich weiß gar nicht, was ich glauben soll. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich finde es einfach... Es ist einfach Quatsch. Der Typ ist einfach irre. Das Ding ist, ich habe immer gedacht, der ist noch relativ jung. Der ist ja auch schon 70.
Ja, also der regiert ja auch jetzt schon seit 100 Jahren. Der hat
seit
ja extra
2000, glaube ich.
Der hat ja extra seine Nummer 2 Medvedev eingesetzt, damit der die Verfassung ändert. Ursprünglich war es so
begrenzt.
Begrenzt, und du darfst auch nicht nochmal antreten als russischer Präsident, weil sie sich nach der UdSSR gedacht haben, vielleicht nicht die allergeilste Idee.
Ja.
Und dann hat er einfach über die Marionette sozusagen installieren lassen, dass er nochmal antreten darf und dann so lange Präsident bleiben darf, wie er will.
Ja.
Und alleine das zeigt ja doch, dass das ein Despot ist. Das ist ein Diktator. Alleine irgendwie, ich war so überrascht, als ich ein Interview mit Robert Habeck gesehen habe.
Ja.
Und der einfach als Vizekanzler Deutschlands einfach halt im deutschen Fernsehen, im Hauptprogramm, Putin als Diktator bezeichnet hat.
Ja.
Das wäre vor Monaten, wäre das diplomatisch gesehen nicht möglich gewesen.
Ja. Es ist aber auch allgemein krass, also nicht nur, dass jetzt auch so klar dagegen Stellung bezogen wird, also gegen ihn, sondern er ist ja auch wirklich allein. Also es gibt ja kaum noch Leute, die wirklich zu ihm halten. So die
großen, selbst China.
Ja, also China hat, insbesondere, ich glaube, so ein paar Leute haben ja auch darüber geredet, dieses SWIFT-Bezahlverfahren, das wird überhaupt keine Wirkung, weil die haben ja ein eigenes Zahlsystem und das wollte er ja eh nach China packen. Aber China hat auch ein eigenes Bezahlungssystem und China ist sehr darauf angewiesen, dass sie mit dem Westen weiterhin Geschäfte machen können.
Ja.
Also wer denkt sich denn in China jetzt so, oh nee, wir bleiben bei den Russen treu, ne?
Ja.
So, das ist halt einfach, es wird leider sehr blutig, wenn er nicht zurücklenkt. Es wird sehr blutig, aber er wird verlieren.
Ich glaube, zu lange an der Macht sein, sowas wie Putin.
Ja, das hat man bei mir doch auch mitbekommen.
Bei dir?
Ja, ja.
Ja.
Ich habe den Podcast ja, so die ersten 100 Folgen war ich ja, also ich war ja das Zugpferd.
Ja,
kann so, man sagen, also, ja, und ich bin ja, also hat man ja gemerkt, das ist ja ein bisschen mit mir durchgegangen, dann möchte ich mich auch im Nachhinein nochmal entschuldigen.
Man wird machthungrig.
Ja,
ich war fängt an, andere Leute zu unterdrücken.
Ja.
Er wollte den Max erobern.
Ja, ja. Ja, also als ich dann Mark Huth gesagt habe, er ist jetzt mein menschlicher Stuhl, und dann habe ich fünf Stunden auf ihm gesessen.
Ja.
Das war ein bisschen drüber, das sehe ich an.
Ja, Mark Huth kann heute leider nicht hier sein. Der ist gerade in Amerika.
Was wirklich jetzt stimmt.
Der ist in San Francisco. Baut dort mit Andy Bauer zusammen ein neues Social Network auf. Das Social Network besteht darin, dass du nur Bilder von deinen Tieren posten kannst.
Mhm.
Du kriegst dann so ein Avatar.
Ja.
Ne? Und es sieht immer so aus, als würden die Tiere reden, aber so, du kannst nur über dich schreiben.
Das ist gut. Weißt du, sowas freut mich einfach, dass auch bei all den schlechten Nachrichten auch einfach eine gute kommt.
Ja.
Tatsächlich, auch ganz kurz, ich will gleich noch, wir können das Ukraine-Thema auch gleich mal abschließen. Ich will noch kurz genau dazu sagen, wusstest du, dass der Schauspieler Jeremy Renner das ist Hawkeye aus diesem Marvel-Verfilm.
Ah, okay.
Ja, und Jeremy Renner hat eine eigene App entwickelt, die nur von ihm handelt. Es geht nur um ihn, es sind nur Fotos von ihm, es ist ein Instagram, wo nur er postet.
Ja, Donald Trump hat jetzt auch ein eigenes Social Network.
Ach ja,
weil
ja.
er bei Twitter gesperrt wurde, hat er sein eigenes gemacht.
Es ist, ey, ganz ehrlich, what a time to be alive. Das ist einfach super krass. Zu Ukraine ganz kurz möchte ich nochmal, wir können das dann auch abschließen. Ich glaube, wir haben alles
gesagt, was wir wissen.
Ja, genau. Es gibt Leute, die das deutlich besser zusammenfassen. Vielleicht haben wir auch ein
informiert
paar
Sachen. Informiert euch bitte woanders.
Ja, vielleicht gibt es ein paar Leute, die, also vielleicht haben wir auch irgendwas falsch erzählt oder da ist unsere Meinung einfach nicht richtig. Informiert euch auf jeden Fall bei Leuten, die dazu dezidiert was zu sagen haben, die Experten sind, spendet, guckt nach, wie ihr helfen könnt und dann drücken wir die Daumen einfach, dass das hoffentlich alles bald vorbei ist.
Ja.
Gut, kommen wir zu schönen Neuigkeiten.
Ja.
Ich war beim Bielefelder Kabarettpreis.
Und du hast gewonnen.
Ja, den zweiten Platz.
Ach so, okay.
Nee, also so gesehen habe ich mal wieder verloren. Aber es war sehr, sehr schön.
Aber du bist nicht gegen den Puppenmann rausgeflogen.
Habe ich falsch verstanden. Es gab keinen Mann mit der Puppe. Das war ein Klavierkabarettist, der hatte einen Stoffhund dabei. Und ich habe den Pressetext nur überflogen. So. Der war sehr nett. Nils, ein netter Kerl. Auf jeden Fall war ich da. Und,
ist Nils in der Vorrunde rausgeflogen?
Ja, ganz knapp.
Ach, schade.
Ja, Ich war da, ich möchte einmal nämlich auch kurz, ich hatte in der letzten Folge ja gesagt, es ist keine Frau dabei, das lag daran, dass ich keine beworben haben. Also das ist halt, also dementsprechend möchte ich das nochmal
kritisieren. Und die nur Bewerbungen auswerten.
Ja, genau. Und das ist halt, ich mochte es, ich hatte richtig Schiss am ersten Tag und dann wurde ich auf die 1 gelost. Also ein recht mittelmäßiger Startplatz dafür, dass von 6 Leuten 3 weiterkommen. Und das Publikum entscheidet, heißt die Leute, die in der zweiten Hälfte dran sind, haben einfach definitiv bessere Chancen, weil das Publikum es dann frischer noch sich dran erinnern kann. Und ich war auf der 1 und hatte dann eine Sache, die mir ab und zu passiert, die sehr, sehr gut sein kann. Ich war aufgeregt, weil ich einen guten Auftritt haben wollte, aber hab mit nichts mehr gerechnet, weil es mir einfach scheißegal war, weil ich wusste, was war so, ja fuck it, ist die 1, wahrscheinlich klappt's nicht.
Ja.
Und sagen wir mal so, ich bin von der Bühne gekommen und habe mich schon gewundert, als ich heute hier reingekommen bin, dass du noch einen Bart hast, weil ich habe ganz schön rasiert. Es war richtig geil. Es war einer der schönsten Auftritte überhaupt. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es war, bisher waren alle Auftritte dieses Jahr sehr, sehr mittelmäßig, muss ich sagen. Aber das hat so gebockt. Da haben wir richtig einen reingestellt. Ja. Am nächsten Tag war ich auf Startplatz 3 und war so, yeah. Geil, Startplatz 3, richtig geil, direkt nach der Pause, die Leute hatten ein bisschen Zeit zu durchatmen, eine halbe Stunde Programm soll ich machen, richtig Bock, bin auf die Bühne und oh, die fanden mich dann nicht mehr so gut. Aber ich bin Zweiter geworden und gewonnen hat Florian Wintels, ein Kollege, den ich auch noch aus dem Poetry Slam kenne, ich habe den ewig nicht mehr gesehen, der hat Mucke gemacht, der hat ein Gedicht vorgetragen, der hat Stand-Up gemacht, es war wirklich geil, ich hatte ein richtig schönes Wochenende, richtig geile Partyzeit, Johannes Flöhr ist spontan einfach hingefahren, der hat eine Bank hat 100 und meinte, ey geil, Hinnerk ist im Finale, Flori mag ich auch und der 3. August ist auch ein super Typ, ich komme einfach vorbei und guck's mir an.
Ach geil.
Und da haben wir bis 5 Uhr oder so heute getankt und dann sind wir heute nach Hause gefahren, Johannes und ich, Arm in Arm, es war mega schön und dann kamen die ganzen Scheißnachrichten. Aber es war irgendwie, also das, trotz der ganzen negativen Sachen die ganze Zeit, hat mich das irgendwie, ich hatte trotzdem irgendwie ein schönes Wochenende.
Ach schön, das freut mich für dich.
Insbesondere, es war in Bielefeld von Freitag auf Samstag. Und also Samstag halt Finale. Und ich hatte mir extra noch, durch Zufall habe ich noch eine Anfrage bekommen für einen Auftritt in Hannover. Und ich dachte, geil, 15 bis 20 Minuten nochmal üben. Und so mit Bühnen-Selbstsicherheit und so. Und ich kam an und dann hatte Dennis, der Moderator, schon gesagt, hey Henny, du bist auf dem letzten Platz. Und vor dir sind, ich glaube, 7 andere, die machen alle 15 bis 20 Minuten. Und es war in einem Brauhaus. Und ich trinke ja eigentlich vor Auftritten nicht mehr, damit ich es nicht verkack. Und man war in diesem Raum, es gab kein Backstage, heißt, ich hab mir auch alles angehört und es war wirklich einfach die ganze Zeit so, es strengt mich unfassbar an, so viel selbst zu konsumieren, bevor ich dann selbst auf die Bühne gehe.
Mhm.
Und dann dachte ich mir, ach komm, du kannst doch ein Bier trinken. Und dann habe ich 8 Bier getrunken. Und dann bin ich auf die Bühne und war auch schon echt ganz gut angelattet. Und da habe ich mit viel zu viel Selbstsicherheit, weil ich dachte, ja Gott, ganz ehrlich, das ist mein Set für morgen, Bielefelder Kabarettpreis, das wird richtig geil. Und die Leute fanden mich richtig scheiße. Aber ich habe 20 Minuten durchgezogen und ich hatte so richtig Bock, weil die mich so kacke fanden, die zu versuchen zurückzuholen. Hat gar nicht funktioniert, aber ich wurde auch irgendwie so, irgendwann wurde ich auch so, ah, ihr mögt mich nicht? Ja, dann ist auch egal. Was machst du eigentlich da vorne? Hast du Kinder? Bist geschieden, ne? Ich sehe es in deinen traurigen Augen. Das war irgendwie krass. Ich freue mich richtig auf meine Tour jetzt.
Ah, oh,
Toll. Das war schön, nach letzter Woche, wo wir darüber geredet haben, dass ich auch ein bisschen Schiss habe.
Ja. Ja, ich freue mich sehr für dich. Alles Gute zum zweiten Platz. Alles Gute zur Veröffentlichung von deinem Buch. Hinnerkönns Erstlingswerk. Kissen jetzt bei Matratzenkonkord 20% im Angebot.
Ich habe, ey, ohne Scheiß, ich hatte welche mit und dachte dann so, ja, okay, aber wer kauft das denn jetzt? Merchandise geht irgendwie einfach immer, wenn niemand anderes was dabei hat. Ich bin alle Bücher losgeworden, erster Tag. Richtig geil. Richtig geil.
Die Miete ist drin.
Für den Schuhkarton, in dem ich wohne.
Ja. Wenn ihr mir auch ein bisschen Geld geben wollt, am 11.3. kommt die Single meiner alten neuen Band Schafe und Wölfe raus. Sie heißt Pfingstrosen. 11.3. Merkt euch das. Kennt ihr die kleine Tasche oben an den Jeans, die über der großen Tasche ist? Dieses ganz kleine.
Ja.
Die wurde da ursprünglich mal eingebaut für die ganze Kohle, die man von Spotify bekommt als Musiker.
Ja.
Und die halte ich mir jetzt frei für die Kohle, die für diesen Song reinkommt.
Wofür ist die Tasche? Ist die für Feuerzeuge eigentlich? Oder ist die wirklich für Kleingeld, dass das nicht rausfällt?
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Also ich weiß es nicht.
Also ein Feuerzeug passt ja rein.
Könnte sein, dass du da, weißt du, früher weiß ich nicht, ob es da, wie groß waren so Schlüssel und Schlüsselanhänger, macht man dann Schlüssel rein oder Streichhölzer.
Ja, das Ding jetzt.
Das ist ja so ein Goldgräber-Ding eigentlich.
Ja,
so Jeans.
Ja, es ist tatsächlich, dachte ich auch gerade, vielleicht ist es so eine Sache, die sich einfach evolutionär, die wir beibehalten haben bei der Jeans.
Ja, voll.
Weil man einfach dachte, nee, das ist gut, das lassen wir jetzt einfach. Aber der eigentliche Zweck ist weg. So, das haben Menschen ja auch. Ich habe ja zusätzliche Löcher in den Ohren. Zwei kleine, die haben keinen Effekt. Vielleicht war irgendwann mal in meiner Familie ein Fisch oder so und das hatte dann Sinn.
Was hast du für Löcher?
Ich habe neben meinen normalen Ohrlöchern, habe ich da drüber auf beiden Seiten zwei kleine Löcher.
Was?
Habe ich dir das noch nie gezeigt?
Nein.
Ja, auf jeden Fall, ja, und die Leute freuen mich
immer. Kiemen vielleicht?
Ja, das ist
halt. Eckernförde.
Ja, ich bin Fischmann. Und das Ding ist,
das wäre doch vielleicht auch mal eine gute Sketch-Idee. Der Superheld Fischmann. Nicht Aquaman, sondern Fischmann.
Blub, blub. Aber es ist, ja, und das ist halt irgendwie, Leute fragen mich dann, ja, hast du da irgendwie ganz spezielle Ohrringe drin oder so? Nee, ich hab das einfach, und es hat keinen Zweck. Ich hab einfach nur zwei Löcher mehr im Kopf als andere.
Ja, weiß ich nicht, da kann man ja vielleicht zur Aufbewahrung auch.
Ja.
Kleine Stifte.
Ja, und das Ding ist, solche Fun Facts, die erhellen einfach auch den Tag. Und ich finde, genau deswegen sollten wir auch mal ein paar mehr Fun Facts herausfinden. Und das machen wir am besten mit folgender Kategorie.
Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Niemand mag ihn, aber trotzdem ist er immer dabei, weil keiner ihm sagt, dass er gehen soll. Max Scharf ist heute auf dem roten Sofa. Der Entertainer und Klavierkabarettist aus Herne ist seit Jahren an der Spitze der deutschen Kleinkunstszene. Sein erstes Programm, Frauen sind auch Menschen, wurde mit dem Publikumspreis des Quickborner Lachfestivals ausgezeichnet. Seine Lieder sind mal bissig, mal politisch, aber immer wird der Gesellschaft mit spitzer Zunge der Spiegel vorgehalten. Sein neues Programm, Krieg ist auch scheiße, ist ein humoristischer Rundumschlag gegen die Spitze der Politik und die deutsche Medienlandschaft. Scharf, Schärfer, Max Scharf. Hierbei das, werden wir ihn unter die Lupe nehmen mit gezielten 14 Freundebuchfragen gestellt von ihrer Lieblingsmoderatorin Bettina Tietjen. Los geht's.
Hast du es einfach geklaut von einem anderen?
Nee, tatsächlich. Aber ich habe mich irgendwie vorhin dran erinnert, dass ich großer Fan bin von das und von Bettina Tietjen und ziemlich genau das sollte der Text sein, der gelesen wird, wenn ich wirklich mal Gast bin. Okay, Max.
Ja.
Erste Frage. Über welches Problem willst du mit mir nicht reden?
Ukraine. will ich mit dir nicht reden? Mhm. Weiß ich nicht. Über welches Problem will ich mit dir im Speziellen nicht reden?
Ja, weil es dir unangenehm ist zum Beispiel. Oder weil du es allgemein nicht teilen willst.
Ach so. Also, die Frage ist eigentlich, erzähl doch mal was du nicht im Podcast erzählen willst. Erzählen
möchtest, ja, ziemlich genau das.
Ich bin seit längerer Zeit in der Sinnkrise.
Mhm.
Und mir geht's nicht gut. Und ich überdenke gerade alles sozusagen. Manchmal möchte ich einfach wegziehen.
Ja.
Und was komplett Neues machen.
Mhm.
Nicht unbedingt vielleicht den Podcast aufgeben, aber vielleicht. Also ich mache es jetzt nicht.
Ja.
Aber viele andere Dinge auch, wo ich das Gefühl habe, vielleicht bin ich da auch zu alt für.
Ja.
Auflegen.
Ja.
Also nicht, dass ich jetzt unbedingt, weißt du, aber ich fand immer so, als ich angefangen habe aufzulegen, fand ich zum Beispiel immer, ich habe, glaube ich, angefangen aufzulegen mit 27, 28 oder so.
Ja.
Und da dachte ich schon so, Mensch, jetzt verjüngere ich das hier mal so ein bisschen, das Game im Molotow zum Beispiel. Mhm. Und habe aber auch immer so Leute angeguckt, die das jetzt vielleicht so 40 plus noch machen.
Ja.
Oder so Ende 30, und du hast schon so gemerkt, so sind jetzt nicht mehr die aller, also schon echt so alles super liebe und super tolle Menschen und alles cool, gar keine Frage. Ja. Weißt du, so, ich möchte, das ist überhaupt nichts Persönliches oder so. Aber ich habe damals einfach so ein bisschen gedacht, boah, wenn ich irgendwie Ende 30 bin oder so, oder mit Anfang 40 oder was weiß ich, was dann.
Immer noch so auf Hochzeiten Alter, auflegen oder
wenn
so.
Wenn ich da noch auflege, so Alter, dann schieß mir den Kopf, Alter.
Ja, ja.
So, das will ich nicht machen, so. Und jetzt bin ich halt gerade so auch mit Pandemie oder so an dem Punkt so, keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, halt einfach was anderes zu machen. Mhm. So.
Und hast du was im Kopf oder ist das eher ein großer Punkt der Sinnkrise?
Das ist ein Teil der Sinnkrise. Es ist halt ja. einfach so, dass ich so denke, so ich will mich nicht mehr darüber definieren.
Ja.
So und auch nicht nur oder
ja,
so.
Ja.
Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich halt damit was erschaffe.
Ja.
So, es ist ja auch nicht so, zum Beispiel Techno auflegen.
Ja.
Ist jetzt nicht unbedingt, ich bin jetzt kein Techno-Fan so groß.
Ja.
Ne?
Ja.
Es gibt so zwei, drei Sachen, so die ich mir ganz gern irgendwie mal gebe oder mir mal anschaue oder was weiß ich. Und da denke ich mir, bei manchen Leuten denke ich mir halt so, nicht, dass alle Techno-DJs jetzt so super virtuos irgendwas Geiles machen oder so, überhaupt nicht. Das ist ein, auch von denen, das ist ein super kleiner Prozentsatz, wo die was Geiles machen. Aber da denke ich halt so, zum Beispiel halt sowas, irgendwie so für zwei Stunden irgendwo stehen und so Instrumente dabei haben und immer wieder irgendwie was Neues erschaffen oder so.
Ja.
Auch wenn ich die Musik gar nicht so feier.
Ja.
So sowas wäre zum Beispiel was mich viel mehr reizen würde. Ja. Aber das weiß ich gar nicht, ob ich mir das zutraue. Und so.
Ja.
Aber das ist, ich habe einfach so das Gefühl, so irgendwie ganz viele Sachen so in meinem Leben müsste ich einfach verändern. Ich müsste was anderes machen und mich über was anderes definieren.
Ja. Du willst halt auch nicht mehr reproduzieren, sondern produzieren.
Genau. Also und ich habe halt das Gefühl, das so Grund, wie ich auflege, lege ich halt so, mache ich halt eine coole Party mit Songs von anderen Leuten. Das ist ja auch alles cool und das macht auch super viel Spaß. Nur ich habe das halt so als Motto-Party angelegt. Und ich habe das Gefühl, dass das auch auserzählt.
Mhm.
Also
mhm.
Man kann das jetzt so einmal im Jahr machen vielleicht, aber halt nicht irgendwie einmal im Monat.
Ja.
Oder mehrfach im Monat in verschiedenen Städten, so wie ich es halt jetzt eigentlich gemacht hatte immer.
Ja, ja.
Und vielleicht ist das halt einfach vorbei. So.
Ja,
ich verstehe. Ich habe da mit niemandem bis jetzt so richtig drüber geredet, weil ich eigentlich so, keine Ahnung, ich habe jetzt erstmal irgendwie für mich so entschieden, ich mache es jetzt vielleicht erstmal bis Sommer nicht.
Ja.
Gar nicht.
Ja.
Und gucke, wie sehr ich es dann vermisse. Weil es einfach ist, halt nicht zu machen, wenn es eh nicht geht.
Ja, stimmt. Und da hat man auch eine Ausrede. Aber wenn es eine bewusste Entscheidung ist, ist es was anderes.
Mhm.
Aber ist das auch der Grund, warum jetzt am 11.3. die neue Single von deiner alten neuen Band Schafe und Wölfe, Pfingstrosen, erscheinen wird?
Das ist korrekt, richtig. Speichert euch das gerne ein. Ich habe auch ein Musikvideo dafür gemacht. Alleine zu Hause in meinem Zimmer, als ich Corona hatte.
Ja.
Und das könnte auch interessant sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schaut euch das gerne an. Aber ich weiß nicht, es ist einfach.
Aber ganz kurz, ist das irgendwie so ein Punkt, wo du das Gefühl hast, du bist dann hier mit deinem Kumpel Chris von Schafe und Wölfe und ihr sitzt hier und macht Mucke und hast du da das Gefühl, das ist das, was du machen möchtest, oder ist es auch gerade eher so ein Punkt von, sehe ich jetzt eher mehr als Hobby, oder ist das wirklich schon so der Punkt, wo du sagst, nee, das ist auch richtig, das erfüllt mich gerade richtig doll.
Also das und unsere Treffen montags sind so die einzigen Sachen in meinem Leben, die mir gerade so richtig Spaß machen.
Ja.
Also alles andere ist nicht so, dass mir jetzt nichts Spaß macht, aber es ist einfach so, ich bin einfach in einer ziemlich weirden Phase so, wo es mir oft nicht gut geht, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und das sind einfach dann so Zeitsachen so, wenn wir jetzt das hier machen und jedes Mal wieder was Neues machen und immer wieder was Neues irgendwie erschaffen sozusagen und genauso wie beim Musik machen irgendwie auch.
Ja.
Da habe ich irgendwie so, da bin ich irgendwie happy dann dabei.
Ja, voll. Ja, kann ich total verstehen. Kann ich total verstehen. Das ist auch das ist auch einfach was anderes, selbst kreativ zu arbeiten und auch was zu du baust etwas. Du baust etwas, was Reaktion hervorrufen wird. Und natürlich machst du als DJ auch das. Du machst, dass die eine gute Party haben, aber du hast trotzdem das Gefühl von, ich benutze andere Werke um euch einen schönen Abend zu machen. Und ich arrangiere sie ja auch, aber trotzdem ist es nicht so, dass du da stehst und die Leute sagen da trotzdem geil aufgelegt, das hat mega Spaß gemacht, aber es wäre geiler, wenn die Leute sagen würden, mega krasses Konzert. So.
Ja, genau.
Ja.
Also, und es ist halt gleichzeitig auch so, ich habe da keine Ambitionen.
Ja.
Es ist halt sozusagen, es ist das, was es ist. Und ich bin froh darüber, dass es auch nicht mehr ist.
Ja.
Und nicht mehr sein muss und dass ich auch nicht mehr will, weil das würde unnötig Druck machen oder so.
Ja.
Und gleichzeitig ist aber auch so halt einfach ein Deckel. Also es ist halt einfach abgeschlossen. Es geht nicht weiter als das, was es ist.
Ja.
So, ich werde nicht noch erfolgreicher damit oder denke mir noch was Krasseres aus.
Ja.
Ich habe genau das, was ich sozusagen als perfekte Party in diesem Ding sehen würde, habe ich schon zigmal gemacht.
Ja, und es ist halt ein Job. Es macht zwar Spaß, aber auch wenn es ist, ab dem Moment, wo es eine Routine wird und Alltag, verliert es halt mit jedem Mal an Spannung.
Mir ist halt so richtig das klar geworden, als ich da mit einem Kumpel drüber geredet hatte und ihm so erklärt habe, so ein bisschen, was ich mache da und was das ist und wie man sich auf verschiedene
es gibt keine wirkliche Mehrzahl.
Einstellt und dann so ist, ja okay, die stehen mehr auf so eine Musik oder mehr auf so eine Musik und jetzt reagiere ich und mache einfach was anderes, mache eine Hip-Hop-Party draus oder weiß ich jetzt auch nicht.
Ja.
Aber er meinte so, okay, also du reagierst und das macht dir Spaß und so. Und ich so, ja, manchmal nicht so. Die meiste Zeit ist es halt einfach so, dass ich überrascht bin, dass alles irgendwie immer genauso funktioniert. Und dann ist man so der Marionettenspieler und drückt einfach nur noch die Knöpfe, die man irgendwann mal gefunden hat.
Ja.
Und dann habe ich halt so gesagt, ja, also eigentlich ist man halt Dienstleister.
Ja.
So. Und irgendwie hat mich super deprimiert, diese Aussage.
Ja, total.
Aber es stimmt. Also man ist halt absolut, man ist Dienstleister für die Leute, die kommen und eine gute Zeit haben wollen, weil niemand kommt und möchte hören, was du für einen guten Musikgeschmack hast.
Ja.
Das macht niemand.
Ja,
so.
Ja,
niemand möchte den coolen neuen Track entdecken. Vielleicht mal einen oder so, wenn er halt super reinpasst. Aber halt, niemand geht auf eine Party und möchte irgendwie halt umworben werden mit neuer, cooler Musik oder was weiß ich was, weil so funktioniert das Leben halt einfach nicht. So.
Ja, tatsächlich, aber das vergessen Leute auch zum Beispiel, ich sag ja auch immer, ich bin freischaffender Künstler, aber am Ende des Tages mache ich mit Stand-Up-Comedy natürlich Kunst, aber es ist konsumierbare Kunst. Und mein Kumpel Simon Slommer hat das mal in einem Song gut geschrieben, das Essen muss den Gästen schmecken und nicht dem Kellner. Also wenn ich auf der Bühne stehe und ich habe das Gefühl, ich bin gerade mega lustig, aber dem Publikum gefällt es nicht, bin ich am Ende des Tages ein schlechter Clown.
Ja.
So, und natürlich, also so gesehen, erbringe ich ja auch eine Dienstleistung. Die Leute bezahlen, um mich zu sehen, und die Leute bezahlen aber nicht nur, um mich zu sehen, weil sonst könnte ich einfach auf die Bühne gehen und mit den Leuten reden. Aber das mache ich ja nicht, sondern ich spiele ja ein Programm. Und wenn den Leuten das Programm nicht gefällt, dann habe ich die, also wenn, sagen wir mal so, wenn ein paar Leute sagen, das ist nicht meins, kein Problem, aber wenn ich einen ganzen Abend spiele und alle Leute finden es kacke, dann haben wir eine schlechte, also dann bin ich einfach, dann war es eine schlechte Dienstleistung.
Ja, da kannst du natürlich trotzdem der Meinung sein, du hast gerade das beste Comedy-Set aller Zeiten gemacht, die Welt ist nur noch nicht bereit dafür.
Ja genau, ich bin auf der Bühne, um euch zum Lachen zu bringen, wenn ihr nicht lacht, dann mache ich ja auch was falsch.
Ja, das ist
oder
so ein bisschen,
ihr seid einfach wirklich Banausen.
So ein bisschen im Kunst gibt's so eine Expertenkrankheit, habe ich das Gefühl. Also es ist halt, ob das jetzt bei Comedy ist oder bei Musik oder bei Poetry Slam nehme ich auch an oder bei anderen Dingen, ist es halt einfach so, wo du kannst Sachen machen, wo andere aus demselben Metier sozusagen sagen, oh, das ist krass gemacht, geile Idee und so weiter.
Ja, total.
Aber dem Publikum gefällt es überhaupt nicht. Es gibt im Musikbereich gibt's so diesen geflügelten Ausdruck Musik für Musiker.
Ja, total, Jazz.
Und das ist halt einfach so, ja, nobody likes it.
Ja.
Also nur, aber andere Leute, die auch Gitarre spielen, stehen da und sind so, boah, krass gemacht.
Ja.
Weißt du, die meiste Musik, die den allermeisten Leuten gefällt, ist so einfach. Also prinzipiell, ne?
Ja, ja.
Ist keine Herausforderung, als Musiker sozusagen so eine Musik zu spielen oder zu produzieren oder sonst irgendwas. Es ist immer halt die Komposition, aber halt, wenn du so Musik für Musiker machst, dann ist sie aber auch gleichzeitig weniger zugänglich. So. Ja. Und genauso ist es bestimmt auch mit Comedy. Wenn du so Comedy machst für das Handwerk und für die Leute, die auch Comedy machen,
ja,
dann finden wahrscheinlich 80% der Leute finden es nicht witzig.
Ja, genau. Es ist halt wirklich exakt das. Also es gibt auch einfach zum, also ich habe bestimmt 2 Sets, wo es gibt immer den Moment, wo ich auf der Bühne stehe und dann weiß ich, Moritz steht schon hinter der Bühne, weil ich habe gesagt, ich mache was Neues. Und ich verrecke total, das Publikum findet es nicht gut. Und ja, ich weiß, dass Moritz dann aber dahinter steht und ich höre ihn ja auch lachen. Ich höre ja auch, wie er dann lacht und ich merke, ja, okay, das ist nur, also in erster Linie mache ich das gerade nur für ihn, weil ich weiß, er versteht den Joke dahinter und warum ich das auch lustig finde und weil wir vielleicht auch schon mal drüber geredet haben, aber es trifft halt einfach nicht den Humor von 100% im Publikum.
Ja, so. Ja.
Und das ist ja auch okay, aber ich mag auch gerne, das Schönste ist doch eigentlich, dass genau den Mittelweg zu finden, dass Leute im Publikum sagen, das war handwerklich richtig, richtig krass, das hat richtig gut, also das hat Spaß gemacht und war ein geiles Set. Aber wenn das Publikum das auch honoriert, und das ist halt das Schwerste.
Ja, ja, voll. Und ich glaube halt, auch als jemand, der halt irgendwas macht, ist es halt immer wichtig, was zu machen, was beides ist.
Ja, total.
Was du halt, was dich irgendwie herausfordert,
ja,
in deinem Handwerk oder in dem, was du eben halt da dir beigebracht hast oder gelernt hast oder wie auch immer, und gleichzeitig halt Leuten gefällt. Und wenn es niemandem gefällt, macht es keinen Spaß.
Genau, voll. Und dazu kommt ja auch nochmal der Punkt, also ich, das kann man immer so leicht sagen, aber ich glaube, also ich glaube tatsächlich, es ist sehr, sehr leicht, etwas zu machen, wo man sagt, das gefällt mainstreamig dem Publikum eigentlich immer im Schnitt.
Ja.
Also um damit erfolgreich zu werden, ist es nochmal ein anderer Punkt, aber ich glaube, einen klassischen Crowdpleaser zu machen, ist nicht so schwer, aber das ist nicht das, was ich machen will.
Ja.
So.
Und so ist es halt auch ein bisschen halt beim Auflegen. Ich habe früher kamen immer ganz viele Leute an und haben sich so super gefreut und waren so, Mensch, ihr seid echt eure besten Gäste. Also niemand feiert, also die Party ist super und alle haben Spaß, aber niemand hat so viel Spaß wie ihr hinter dem DJ-Pult sozusagen.
Ja, ja.
Und das war irgendwie vielleicht auch Teil der Show oder weiß ich auch nicht. Aber ich habe halt auch einfach halt, das ist seit 1,5 Jahren nicht mehr so. Also, weißt du, wir sind nicht mehr, oder ich vor allem, nicht mehr mein bester Gast.
Ja.
Ich freue mich, weißt du, so ist, ich habe mich über einen Song, den ich selber angemacht habe, teilweise so doll gefreut, wie wenn ich auf der Tanzfläche stehen würde.
Ja.
Und habe mitgesungen und mitgetanzt und so. Und jetzt denke ich mir, also mit Verlaub, manchmal mache ich halt einen Song an und die Leute feiern's und ich stehe dahinter und denke so, ihr Affen.
Ja, voll. Klatschpublikum.
Ja,
ja, ja, so, voll.
Ha, euch gefällt auch echt alles.
Ja.
Ich hätte widerlich.
Ich hätte die Platte auch nass abspielen können und ihr hättet es nicht gemerkt. Ja, easy. Okay.
Ja, ja. Gut, habe ich darüber jetzt auch mal geredet.
Ist doch schön, muss man sich auch mal von der Seele reden.
In diesem Sinne, liebe Grüße an unseren Sponsor Helbing. Das ist Werbung.
Das ist Werbung, eine sehr leckere aber auch dazu. Mhm. Ich stelle dir die zweite Frage und dann trinke ich. Mhm. Was würdest du sofort abschaffen oder verbieten, wenn du könntest? Sagen wir mal deutschlandweit.
Deutschlandweit.
Nee, also ich habe keinen Bock auf so eine Weltfrieden oder es soll nie wieder Krieg geben Sache oder sowas.
Ich glaube, ich habe letztens so, wir haben da auch schon mal im Podcast drüber geredet, das war dieses Ding, wo irgendjemand auf Twitter gepostet hat, wenn Elon Musk 2% seiner Anteile spenden würde, könnte man den Welthunger beenden.
Ja.
Und er so halt war, ja, hey, zeig mir, wie es geht und dann spende ich euch das.
Ja.
Aber erstmal nicht so. Und das Ding, wenn ich sonst irgendwie helfen kann, sag Bescheid oder irgendwie sowas. Und ja, du könntest halt sonst helfen, indem du deine Steuern einfach zahlst.
Ja.
Weil dann hätten wir alle hier halt mehr Geld. Weißt du, ich find's halt scheiße irgendwie, also ich find's irgendwie ätzend, dass halt riesige Firmen, Apple, Facebook, Nike, auch VW oder Adidas oder keine Ahnung was, sonst wo ihre Steuern zahlen oder Steuertricks anwenden, um hier keine Steuern zu bezahlen. Weißt du, dass Nike einfach halt so in Deutschland keine Steuern zahlt?
Ja.
So, obwohl die hier Shops haben und alles Mögliche.
Ja.
Das finde ich absurd. Und dass das alle wissen und alle so sind, ist halt so.
Also Reichensteuer auch in erster Linie. Und Reichensteuer, und Unternehmenssteuer.
Ich glaube, was ich mir gedacht habe, ist, wenn man ins Gesetz schreiben würde, dass generell das weißt du, weil wenn man schreibt so, ja, Steuerhinterziehung auf die und die Art ist verboten, dann findet irgendjemand halt eine neue Art, halt das zu machen.
Ja, total.
Ne, wenn es halt verboten ist, das nach Barbados zu bringen, dann gibt's halt irgendein anderes Land, wo du dich anmelden kannst. Oder weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ne? Oder du hast halt so wie VW, stellst du in Deutschland Teile her, verkaufst sie nach Bulgarien, da machen die praktisch nichts damit. Und ja, dann kaufst du sie viel, viel teurer zurück, als sie wert sind.
Ja.
Und weist in Deutschland Verlust aus und kriegst dann die Steuern zurück.
Mhm.
So. Als irgendwie staatlich, als ein Unternehmen, das dem Staat gehört. So.
Ja, ja.
Und das finde ich einfach absurd, dass das einfach ein offen, dass jemand wie ich, der uninformiert ist wie Sack,
ja,
so das einfach weiß und dass das aber trotzdem für alle okay ist.
Ja.
Weißt du, das ist einfach so ein Ding, wo ich so bin, so, das, darüber komme ich irgendwie nicht hinweg. Und dann hätten wir auch die 100 Milliarden für die Bundeswehr oder ja, für die Pflege oder was weiß ich was.
Ja, locker.
Und ich glaube, man müsste halt einfach ins Gesetz schreiben, dass es verboten ist, durch Tricks, die nicht näher spezifiziert sind,
ja,
seine Steuern nicht in dem Land zu bezahlen, wo sie gemacht werden.
Ja.
Einfach nur so. Einfach nur ja, als
mega niedrigschwellig, alles offen lassen, so nach dem Motto, nee, du kannst das so nicht machen.
Ja,
und da möchte ich kurz reingrätschen, das sollte aber erst ab einem gewissen Jahreseinkommen so sein, weil sonst bin ich gefickt.
Naja, aber du verschickst dein Geld ja nicht in die Schweiz.
So. Hm? Konto in der Schweiz, 100.000 Likes. Ja, was geht ab in der Köhler, Mike?
Ja, ja, okay. Ja, was wollen die in der Schweiz mit deinen 2.000 Euro? Also bitte, ich meine, weißt du, das ist... wenn es halt so wäre, dann wenn alle halt faire Steuern bezahlen würden, weißt du, ich finde ja, weißt du, alle sollen ja auch Steuern zahlen, so auch wenn es mich abfuckt, so natürlich, ja, es fuckt uns alle ab.
Ja.
Aber so dass du als kleiner Mensch irgendwie super viel Stress mit dem Finanzamt bekommst, wenn du irgendwie deine 700 Euro Steuernachzahlung nicht zahlst.
Ja.
Oder so, weißt du, das check ich nicht, wenn da irgendwo halt ein Unternehmen halt 7 Milliarden halt einfach verschifft.
Ja.
Und alle das wissen.
Ja.
Und
ja,
aber total. Alle so sind so, na okay, kann man halt nichts machen. Da müssten wir jetzt richtig Arbeit reinstecken und dann macht's halt keiner.
Ja.
Dass man halt einfach im Gesetz verankert, ja, wenn du dein Geld hier verdienst, dann musst du es auch hier versteuern. Dann kannst du nicht, als wie Nike halt oder was weiß ich wäre, ich möchte es niemandem herausstellen, aber halt hier in jeder Fußgängerzone einen eigenen Shop haben.
Ja.
Und was weiß ich, wie viele Milliarden Euro an Schuhe in einem Land verkaufen und dann aber sagen, ich versteuere das für 0,2% in den Niederlanden.
Ja, ja, voll. Verstehe ich total.
Ich glaube, das würde halt... das ist halt das Problem, weißt du, so, bestimmt könnte man jetzt auch was Größeres und was Schöneres sagen oder so, aber ich hatte irgendwann mal so ein Interview mit einer Therapeutin im Spiegel gelesen und es ging darum, was würde den Menschen, die Therapie haben, die Therapie machen, am meisten helfen, was ist das größte Problem gerade nach ihrer Einschätzung.
Ja.
Und die Frau hat einfach halt so gesagt, ja, also 70% der Menschen, die in Behandlung sind, würde einfach mehr Geld helfen.
Ja, ja.
Die meisten Angstzustände und so weiter und Existenzängste und nachhaltige Schäden kommt alles durch Geld und Angst und weiß ich nicht was.
Ja.
Und ja, wenn alle einfach, wenn gerade die Größten und Reichsten in dieser Gesellschaft einfach einen fairen Beitrag leisten würden, der auch über 50-60% hinausgehen kann, von meinetwegen, weil niemand muss so viel Geld haben ab einem gewissen Punkt.
Ja.
Einfach fair versteuern würden, ich glaube, das wäre einfach in Ordnung. Also, und dann wäre allen geholfen. Also halt einfach, weißt du, dann kannst du eben zu den Pflegekräften gehen und zu allen möglichen.
Ja.
So, und einfach Sachen ändern und Sachen anpacken. Und ich glaube, das ist irgendwie das Traurige auch ein bisschen an unserer Gesellschaft, dass sich das meiste irgendwie über Geld am Ende regeln lässt.
Ja, total. Das hast du sehr schön gesagt. Okay, letzte Frage.
Ja.
Welchen Preis, wo wir jetzt gerade dabei waren, welchen Preis würdest du gerne gewinnen?
Welchen Preis würde ich gerne gewinnen? Alle. Ich würde gerne den Bielefelder Kabarett. Na, nicht gewinnen, aber Zweiter wäre schon geil. boah, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Preis gewinnen möchte. Ja, ich sag jetzt einfach irgendwas, oder? Wir reden jetzt auch schon so arschlange. Ich sag mal, Oscar beste Filmmusik.
Dinosaurier. Ja, sorry, ist ein Insider.
Jurassic Park.
Jurassic Park, ja. Ja, tatsächlich, ja.
Und du?
Ich ehrlich gesagt, ich habe die Frage gerade gestellt und dachte, ich habe eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung, irgendwie so Deutscher Comedy Preis bester Newcomer oder so, will ich eigentlich nicht, weil das ist immer so.
Comedy Preis ist scheiße.
Ja, es ist immer RTL. So.
Bah. Und ekelhaft, wäre ich nicht stolz drauf.
Es gibt halt den Deutschen Kleinkunstpreis, der ist recht renommiert, das finde ich cool, oder Pripantheon oder so, aber richtig geil finde ich, es gibt den Salzburger Stier. Mhm. Und der Salzburger Stier, da wird man auch, da gibt es keine Bewerbung oder sowas, sondern man wird einfach nominiert. Also man kriegt den einfach. Man wird nicht mehr nominiert, sondern es ist einfach so, yo, du hast den Salzburger Stier gewonnen.
Ja.
Weil wir das cool finden, was du machst. Und das
du
ist
musst
einfach,
nicht mehr vorbeikommen.
Nee, doch, schon. Also es geht auch gar nicht darum, dass es groß dotiert ist. Es gibt dann auch eine Fernsehshow und so ein Kram. Darum geht es mir auch nicht. Sondern es ist einfach, ich finde den Gedanken geil, dass dir jemand einfach schreibt, ey, ich finde das mega geil. Wir finden das mega geil, was du machst. Und du kriegst jetzt von uns 5000 Euro Preisgeld, kommst vorbei, spielst 45 Minuten Programm. Und beim Salzburger Stier ist es nämlich so, es wird eine Person aus Deutschland, eine aus der Schweiz und eine aus Österreich nominiert. Und dann spielen die drei Personen halt, Moritz hat den gewonnen. Dann spielen die drei Leute halt irgendwie 45 Minuten an so einem Abend, das wird aufgezeichnet. Und ich finde das einfach so geil, dass jemand dir einfach schreibt, ja, du bist mega geil, wir finden das alles super cool, du kriegst das einfach. Das
ist wie beim Nobelpreis.
Ja, Friedensnobelpreis. Wäre auch so eine Sache, wo ich sagen würde, nehme ich.
Ja, würde ich auch nehmen.
Oder in Physik.
Ich und die EU. Wir hätten es richtig verdient.
Ja. Literaturnobelpreis für Mein Leben ist ein Kissen, in das man schreibt. Mein neues Buch im Lektora Verlag.
Ja, jetzt verfügbar überall, wo es Bücher gibt.
Überall, wo es Bücher gibt.
Überall, wo es Bücher gibt. Meinst du, es gibt Bücher noch in der Zukunft?
Ich glaube, ja. Ich glaube, auch in der Zukunft wird es immer noch Leute geben, die sagen, ja, es gibt ein Kindle, aber ich finde es einfach so schön, das Papier noch zu haben.
Ja, ja. Wie die Zukunft wirklich ist, haben wir durch ein Elektrostrahlenmagnet-Empfangsgerät.
Ein Fax. durch einen umgebauten Laserdrucker konnten wir in die Zukunft
durch ein Zeitkontinuumsfax.
Ja.
haben wir Nachrichten aus der Zukunft empfangen und das mitgeschnitten. Und wie sich das anhört, das könnt ihr jetzt hören.
Der Weltraum. Unendliche Breiten. Wir schreiben das Jahr 2220. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Shepard Nice, das mit seiner 2-Mann-starken Besatzung bummelig seit 3 Monaten unterwegs ist, um neue Drinks und Rezepte zu erforschen. Dies ist ihre Geschichte.
Ah, Captain Dirk. Ist es nicht herrlich, mal wieder an der frischen Luft zu sein? Und dieser Planet ist einfach bezaubernd, oder? Da macht es doch gleich viel mehr Spaß, ein paar Lieferungen auszutragen.
Ach, Schluck. Frische Luft, das Einzige, was ich möchte, ist Berliner Luft. Und, aber ehrlich mal, was stinkt denn hier so? Wie heißt das hier überhaupt nochmal?
Spendix 7 ist der Name dieses Gasplaneten. Er besteht zu 99,9% aus Schwefel und aus alten Eiern. Ein Geruch, der auf meinem Heimatplaneten sehr beliebt ist, Sir.
Spendix 7? Müssen wir nicht später noch zu Spendix 8, dem Planeten der Frucht, fliegen?
Ja, das ist korrekt, Sir. Vorher sind wir aber noch auf 2 weiteren Planeten im WC Entennebel, direkt hinter der Klosteingalaxie.
So habe ich mir meinen Job nicht vorgestellt. Dafür war ich nicht in der Akademie. Wo ist denn mein Flachmann?
Linke Jackentasche, Sir. Auch Lieferaufträge sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit als Offizier der Sternflotte. Ich bin stolz, diese Lieferung für die gesamte intergalaktische Gemeinschaft auszuführen und auch der Auftraggeber wird es uns danken.
Du meinst UPS? Das Universum, der Universum-Paketschicker? Wieso tragen die das nicht eigentlich selber aus?
Naja, der Chef von UPS ist wohl ein wenig ausfallend gegenüber der First Lady des Präsidenten geworden. Irgendwie sowas.
Ah, ja. Ich erinnere mich. Hat er nicht besoffen an die 6 Brüste gelangt und irgendwas wegen ihrem Rüssel gesagt? Was war das nochmal?
Ja, Sir. In etwa so, aber sagen Sie es bitte hier nicht laut auf dem Planeten.
Fast so lang wie meiner. das war's.
Sir, bitte. Nicht in der Öffentlichkeit. Wir vertreten ja auch die Flotte und... Das ist ach, einfach Schluck, nicht an.
Ach, Schluck, machen Sie sich mal gerade jetzt. Ein bisschen Spaß am Arbeitsplatz muss auch mal sein. Wir sind ja nicht in der Raumpatrouille Orion oder so. Gehen wir hier eigentlich richtig?
Ja, ja, auf jeden Fall, Sir. Ich habe extra nachgeguckt. Wir sind quasi da. Das Haus da vorne rechts soll's sein. Da darf ich klingeln diesmal?
Ja, ja, wie immer. Sie klingeln, ich rede. Wie immer, ganz wie immer, Schluck.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, Ma'am. Mein Name ist Captain Dirk von der Internationalen Sternenflotte. Und mein werter Diener hier zu meiner Linken und ich wurde beauftragt, Ihnen eine Lieferung zu überbringen.
Ich habe nichts bestellt.
Vielleicht ist es ja auch ein Geschenk.
Das glaube ich nicht. Ich hasse alle.
Ja gut, also, aber wir müssen es Ihnen ja trotzdem geben.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Sir, darf ich es vielleicht mal versuchen?
Natürlich, Schluck, aber die Frau ist ein richtiger Eisblock. Trotz meines berühmten Charmes konnte ich sie nicht bezirzen. Merkwürdig irgendwie.
Okay, Sir, ich versuch's einfach mal. Ma'am, hier ist Schluck. Schluck hier, dienstältester Mart des Raumschiffs Shepard Nice. Und genau wegen des Pakets, ich will ehrlich zu Ihnen sein, Frau... Wie bitte? Okay, Frau... Frau Farsch? Ja, genau. Jedenfalls, wenn Sie das Paket jetzt nicht annehmen, dann bringen wir das zum nächstgelegenen Paketshop am Kaltenkirchner Platz. Und das ist von hier, wenn ich das richtig sehe, ein ziemliches Stück.
Das ist echt ein Stück.
Ja.
Ja, genau. Und?
Und was?
Nehmen Sie das Paket jetzt an, Ma'am.
Ich hab nichts an.
Okay.
Ich bin komplett nackt.
Ja, okay, aber das ist ja jetzt, also... Ich kann es auch vor die Tür stellen oder sowas.
Ich kann so nicht raus. Da müssen Sie schon rein.
Okay.
Ich bin komplett nackt.
Nun gehen Sie schon rein, Schluck.
Aber Captain, die Frau ist komplett nackt.
Von oben bis unten.
Captain, ich will nicht.
Alles für die Sternenflotte, Schluck.
Aber Captain...
Was ist denn jetzt mit dem Stolz für die Sternenflotte und so?
Captain, wie wär's damit? Lassen Sie uns einfach einen Zettel an die Tür hängen und das Paket zum Kaltenkirchner Platz bringen.
Nackt und nass.
Aber dann bringen wir alle anderen Pakete auch dahin und machen uns einen schönen Tag in der Kneipe.
Aber Captain, ich weiß nicht, das ist nicht nach den Vorschriften.
Nackt und bereit, Ihr Paket anzunehmen.
Okay, der Zettel ist so gut wie geschrieben.
Bis zur Unendlichkeit, Schluck.
Wo bleiben Sie denn nun? Ich warte nackt.
Und so weiter.
Hallo.
Und so treiben die beiden ziellos von dannen, auf der Suche nach neuen Abenteuern im weiten, unerforschten Weltraum.
Ah, herrlich. Immer wieder schön ein paar News aus der Zukunft zu haben. Ich habe auch tatsächlich aber noch ein bisschen was. Ich wollte das eigentlich letzte Woche erzählen, habe es dann aber vergessen. Ich habe noch News aus der Vergangenheit in dem Sinne. Wir haben ja schon öfter hier mal über das gute alte Spiel Kniffel geredet.
Ja.
Und ich habe mich mit meiner Freundin zusammengesetzt und wir haben, ich glaube, 6 oder 7 Stunden gekniffelt. Das war wirklich absurd lange und es hat immer mehr Spaß gemacht.
Das ist sehr lange.
Das ist, also wirklich, wir haben um 20 Uhr angefangen und um 1 oder 2, ja um 2. Um 2 haben wir gesagt, okay, reicht jetzt auch. Die letzten 5 Runden waren alle scheiße. Und dabei haben wir, wollten wir halt irgendwie Mucke hören. Wir haben erst angefangen halt so ein bisschen 3 Fragezeichen zu hören und so ein Kram. Und dann
beim Kniffeln, klar.
Ja, beim Kniffeln. Und dann war aber tatsächlich der Punkt, dass meine Freundin so meinte, ey, lass mal, ich weiß nicht, wo das herkommt, mach mal California Girls von Katy Perry an.
Nice.
Und dann war ich so, irgendwie, Katy Perry, California Girls, Snoop Dogg. Irgendwie hat mir das so total diese Rückhol-Vibes in die Großraumdisco-Zeit bei mir gebracht. Und dann habe ich geguckt, ich will so eine 2010er-Playlist einfach anmachen. Und
ja.
Alte, also 2010, also die 2010er waren echt eine Scheißzeit für gute Musik. Wir haben uns da durchgehört, also es war ja alles dabei, ne? Und es ist so krass, wie man, das läuft so nebenbei und man denkt so, ich glaube, das kenne ich nicht. Euphoria! Da, 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 da. Und man ist so, Doch, das kenne ich. Doch, krass. Ich habe noch nie drauf geachtet, was die Strophe ist. Weil man hängt da einfach besoffen mit einem Becks Gold in der Hand und hat den Zeigefinger oben. Und ich finde das total heftig, wie viel ich nicht konsumiert habe, bewusst, aber was ich dann trotzdem kannte. Ja, so der ganze Schund, der einfach immer im Supermarkt oder so läuft. Ne?
Ja.
Da war auch richtig geil. Ich hatte den voll vergessen, aber es ging los. Man hat einfach nur gehört, wie es so hochfährt und sofort wusste ich, Shardy's like a melody in my head. Na, 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 ja, na, 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 na. Es ist so krass, was das menschliche Gehirn an Scheiße aufbewahrt.
Ja, das stimmt. Gerade bei Musik. Also ich bin immer wieder verwundert über genau diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast. Es läuft ein Lied, ich bin so, nie gehört, keine Ahnung, wer der Interpret ist, die Interpretin, keine Ahnung, wie dieser Song heißt.
Ja.
Der Song fängt an und ich kann ungefähr 3/4 mitsingen. Und ich habe aber noch nie in meinem Leben diesen Song angemacht.
Ja, ja.
Einfach nur durch hier hören, da hören, mitnehmen. Ich gehe ja nicht mal in Locations, wo weißt du, so, dass wenn du irgendwo feiern gehst, jede Woche, und da läuft jede Woche diese Musik. Ey, natürlich kannst du es irgendwann.
Ja,
weißt du, genauso
ja.
wie wenn du jetzt in einen Hip-Hop-Club gehst und da läuft Hip-Hop, von dem du keine Ahnung hast, aber die Hits werden jede Woche gespielt.
Ja.
Hey, safe kannst du es, oder Reggae oder was
weiß ich, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall.
Aber dass du es nur dadurch kannst, dass du einkaufen gehst und ab und zu in einem Auto sitzt.
Ja,
das finde ich krank.
Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich einfach, als ich noch gependelt bin von Eckernförde nach Kiel zu meinem Job, dass jeden Morgen bei Delta Radio in der Zeit, wo ich hin und zurückgefahren bin, das war eine halbe Stunde und es lief jedes Mal Still von Jupiter Jones und es lief jedes Mal Safe and Sound von Capital Cities, ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen. Irgendwie sowas.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Safe and Sound. Genau. Und das ist einfach so, und es lief ja nebenbei und irgendwann konnte ich den Text auswendig, obwohl ich nicht bewusst mitgesungen habe. Und auch wie sich das abspeichert. Auch beim Bielefelder Kabarettpreis. Ich kam in die Zimmer, wo wir gepennt haben, und da stand halt einer von denen so am Waschbecken und hat so in den Spiegel geguckt. Und ich bin da so, okay, der übt gerade Text. Und dann kam irgendwer anders rein und meinte, ey, krass, das ist ja wie bei 8 Mile von dem Eminem-Film. Und beide, ohne sich abzusprechen, haben den kompletten ersten Part gerappt. Und es war auch wirklich so dieses, wow, krass, wie wir das gemacht haben. Ja, das ist aber so, ich saß daneben und war so, ich habe jetzt nicht aktiv mitgemacht, aber ich wusste, ja, da ist Vomit on a Sweater von Mom's Spaghetti.
Ja.
So, das ist krass.
Palms are sweaty.
These ja, wirklich.
Weak arms are heavy. Vomit on a sweater already. Mom's spaghetti. He's nervous. But on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. Whole crowd goes on out.
Ja,
okay.
Ja, aber genau das. Penne auf dem Pulli. Es ist genau das. Und das finde ich irgendwie so krass. Und das Geile ist, du kannst ja auch einfach, Spotify ist ja nicht so cool, aber ich liebe Spotify. Es ist wirklich einfach, du gibst ein, ich will 2010er Clubmusik hören und du hast 4 Stunden nur Schrott.
Ja.
Und es ist geil.
Ich habe letztens gelesen, also ich habe auch wirklich, also Spotify für Konsumenten, beste.
Ja.
Für Musikschaffende, nicht beste.
Nee.
Ich habe letztens gelesen, dass du bei TikTok, wenn bei TikTok dein Lied bei einem Video hinterlegt wird, kriegst du mehr Geld für diese 15 Sekunden oder so, als für einen kompletten Play bei Spotify.
Das ist doch krank.
Das ist nicht richtig.
Nee.
Naja.
Ja.
Aber zur aktuellen Situation passt, glaube ich, es kam von Tokotronic jetzt ein Song raus, der, ich glaube, das Album heißt auch so, das heißt Nie wieder Krieg.
Ja.
Und das passt jetzt überraschend gut. Und ich weiß gar nicht, ich habe mich so gefragt, ob das die Band gut findet. Also die Band findet bestimmt nicht gut, dass gerade Krieg ist.
Mhm.
Ja. Aber die Band promotet praktisch seit einem halben Jahr dieses Album, was jetzt rauskommt, Nie wieder Krieg.
Ja, ich glaube ja.
Plakatiert die Stadt damit zu.
Ja.
Und genau in dem Moment, wo die Single rausbringen, Nie wieder Krieg, fängt Putin Krieg an. Stecken die unter einer Decke.
Und ich glaube nämlich, dass der Dirk von Lotso, der ist mit dem Wladimir. Die haben das ist ein spitzfindiger Promo-Move alles.
Schröder und Putin und von Lotso. Die haben eine Skatrunde.
Nee, aber ehrlich gesagt, also es ist natürlich, also es ist wirklich, das ist halt ganz, ganz böses Sellout, was wir hier jetzt gerade betreiben, ne? Also das, natürlich war das nicht gewollt. Promotechnisch ist das jetzt ja auch nicht so cool.
Ja, ich frag mich, das ist ja das Ding.
Ja.
So, ich hab so gedacht, so, weißt du, die bringen diesen Song raus. Und ganz viele haben halt auch so das, das Poster, so das Albumcover von denen repostet, weil da halt so
ja, nie wieder Krieg,
riesig groß draufsteht und so. Und ich dachte so, also ich weiß nicht, ob das ein Scheißkomplex ist, der irgendwo in mir drin ist, aber ich dachte so, Mensch, gut für die Band.
Ja,
also nicht, dass Krieg ist, gar nicht, aber dass ganz viele Leute das irgendwie reposten oder so. Und das ist natürlich auch total unabsichtlich. Die wollen ja nicht damit Geld verdienen. Das, ich verstehe das.
Natürlich, ja. So ein Kumpel von mir, der hat auch jetzt seine Konzerttour fängt, glaube ich, morgen an.
Ja.
Und er meinte auch, ey, das ist eigentlich, also er hat halt so ein Insta-Posting gemacht, so Leute, ich weiß, das ist scheiße, aber ich kann das ja jetzt auch nicht mehr, ich würde es gerne absagen, aber das ist der 5. Verschiebetermin.
Ja.
Und irgendwann geht's nicht mehr und ich will irgendwie, ich muss das ja auch tun und ich versuche das auf der Bühne auch zu thematisieren. Ich verstehe es auch voll.
Ja,
ich habe ja auch nichts gemacht letzte Woche, als Putin da eingefallen ist. An dem Tag kam ja mein Buch raus.
Ja, ja, total.
Ich habe ja auch nichts, also ich habe einen kleinen Post gemacht, aber ich habe ja keine Promo weitergemacht. Ich hatte eigentlich vor, abends eine kleine Lesung, eine Live-Lesung zu machen bei Instagram, einen Sekt zu ploppen und so. Ne, war mir irgendwie nicht nach.
Nee, verstehe ich aber auch gut.
Ja.
Ich würde einmal auf unsere unterschätzte Songslist, die wir sehr vernachlässigt haben die letzten Monate, würde ich einmal den Song Nie wieder Krieg von Tokotronic legen.
Darf ich auch einen raufpacken?
Ja, natürlich. Unterschätzte Songs-Playlist auf Spotify, gerne folgen. Nie wieder Krieg von Tokotronic. Und Hinner Köhn legt auch einen Song drauf.
Ich lege auch einen Song drauf. Und zwar von den drei, also es ist nicht von den dreien, aber da könnte man natürlich sehr, sehr viel von denen nehmen. Reinhard May hat einen tollen Song. Nein, meine Söhne gebe ich nicht, heißt der. Dann gibt es natürlich Bella Ciao von Hannes Wader, die Version. Die ist natürlich jetzt ein bisschen negativ konnotiert durch diesen Ballermann-Hit, der rausgekommen ist. Was ich auf die Liste setzen möchte, ist Sage Nein von Konstantin Wecker. Ein sehr, sehr schönes Antikriegslied. Und Antifaschismuslied auch.
Ja. So dieses Genre Antikriegslieder, das ist auch so ein Ding, was man hauptsächlich so aus den Zeiten des Vietnamkriegs kennt, ne?
Ja, total.
Also so richtig.
Ey,
so
aber
richtig seitdem, also es gab natürlich so, ich glaube zum Irakkrieg und so, diese ganze Green Day-Sache, so American Idiot und so, das ist ja schon auch irgendwie Antikriegsmusik.
Ja, auf jeden Fall, aber ganz ehrlich, Max, vielleicht sind wir einfach beide nur Träumer, aber wir sind nicht die Einzigen.
Ja,
ja.
Ey, aber stell dir mal vor, alle Menschen. Imagine all the people
living es wär,
peace. Ach, John Lennon, ja. Alter.
Ja.
John Lennon, übrigens auf der Platte, das hat mir ein Kumpel gezeigt, auf seiner Soloplatte nach den Beatles, gibt's einen Song, wo er das N-Wort benutzt.
Oh.
Und der Song heißt The Woman is the N-Word of Our Times oder so. Of the Modern Times oder so.
Ja.
Und ich habe mir diesen Song versucht anzuhören. Und innerhalb von einer Minute sagt er ungefähr 20 Mal das N-Wort.
Unangenehm.
Und John Lennon singt es so mit Yoko Ono irgendwie zusammen. Und es ist einfach...
Unangenehm, das ist komisch. Da
stellen sich die Fingernägel hoch, sag ich dir ehrlich.
Ja, ja.
Ich meine, Beatles in allen Erden, alles super, ne? Aber das geht gar nicht.
Hast du die Doku gesehen über die Entstehung von dieser Platte, der letzten, wo die schon keinen Bock mehr hatten?
Ja.
Ist sie gut?
Ja, die ist mega. Es gab dazu schon mal eine Doku. Und da haben sie aber nur alle schlechten Sachen, alle Streitereien reingeschnitten, die Filmemacher. Und dann hat halt Peter Jackson das Material nochmal aufbereitet. Und das Material sind halt irgendwie 170 Stunden.
Ja.
Und daraus hat er dann halt, weiß ich nicht, 3,5 oder 4,5 oder irgendwie so gemacht.
Ja.
Und die ursprüngliche Doku war aber 40 Minuten. Aus diesen 170 krass. Stunden. Ja. Das war halt nur die Streitereien. Das haben alle gedacht, die haben sich die ganze Zeit gestritten.
Ja.
Du siehst aber in dieser Doku, die sind super cool miteinander, sind super witzig, super kreativ.
Ja.
Sie haben sich ein paar Mal gestritten und sie haben sich auch zwischenzeitlich getrennt, wieder zusammengefunden und so weiter. Aber so das, was hinterher ursprünglich aus dieser Doku gemacht wurde, ist überhaupt nicht, also entspricht überhaupt nicht der Realität, sondern halt so. Wie die zusammengearbeitet haben, ist total inspirierend, total krass, weil die sich halt getroffen haben und so gefühlt halt zwei Lieder hatten.
Ja.
Und dann halt gesagt haben, hey, Ende des Monats spielen wir ein Konzert, ein Live-Konzert in der BBC und da spielen wir unser neues Album runter.
Ja.
Und das Album gab's aber noch nicht.
Ja,
und
das ist ein bisschen so, wie wir Podcast machen.
Ja, und in einem Monat schreiben die halt alle diese Lieder und verschieben aber dann auch die Veröffentlichung immer weiter nach hinten und machen dann dieses Live-Konzert auch nicht und so. Aber das ist so krass, wie die sich zusammensetzen und Musik schreiben und immer wieder die Instrumente wechseln und immer wieder irgendeinen Kram machen. Also ich find's super inspirierend. Also wenn jemand Disney Plus hat, ich habe ja Disney Plus, ich weiß nicht, ob das Leute wissen, aber ist vielleicht etwas, was man über mich wissen muss. Ich habe Disney Plus und ich habe da und ich habe mir das angeschaut und das ist echt, also das ist echt geil. Also diese Menschen beim Arbeiten zu sehen, boah, Wahnsinn, wahnsinnig gut. Also ich find's total inspirierend, wirklich. Also ich find's richtig krass.
Okay, wow.
Und ich bin danach in so einen richtigen Beatles-Tunnel gefallen. Also ich habe dann auf YouTube ungefähr alles konsumiert, was es über die Beatles gibt. An Dokus, an Interviews, an danach, davor und was weiß ich. Also, wenn ihr gerade zu viel Zeit habt, guckt euch diese Doku an. Und
Lockdown wäre mal wieder gut, ne?
Und danach fällt man in so einen Tunnel. Also man konsumiert alles. Es ist unfassbar.
Weißt du, das Ding ist, wir konsumieren ja auch sehr viel. Wir konsumieren Medien, wir konsumieren Zigaretten, aber vor allem konsumieren wir ja auch eigentlich mindestens einmal die Woche auch das ein oder andere Getränk. Und ich würde sagen, das könnten wir perfekt machen in der folgenden Kategorie.
Der Drink der Woche.
Der Drink der Woche.
Woche. Einmal die Woche werden fantastische Drinks von Hinna Köhn und Max Scharf getestet, bewertet und getrunken. Und zwar werden diese Drinks immer bewertet in den Kategorien Aussehen, Geschmack, wo
und
wann, wer und Kevin.
Insgesamt gibt es dafür 5 Punkte zu vergeben, 0,0 bis 1,0 pro Kategorie. Einfacher geht's ja nun wirklich nicht. Ich habe euch heute ein schönes Getränk mitgebracht. Er heißt der Ramazzotti Red Sun. Was drin ist, verrate ich dir erstmal nicht, weil ich hätte irgendwie, früher haben wir immer geraten. Oder öfter. Da hat einer von uns das Getränk gemacht.
Was ist das? Oh.
Einer von uns das Getränk gemacht oder noch besser, Mark Huth hat es sich manchmal ausgedacht und gemacht. Und wir wussten es überhaupt nicht und mussten es erstmal testen. Naja.
Also ich weiß, genau, Ramazzotti ist drin und Red Sun. Ich bin ja gerade an der Küche vorbeigelaufen. Du hattest gesagt, Grenadine ist drin. Dann kann man ja noch sagen, da schwimmt ein Stück, ist das Orange oder Zitrone? Zitrone, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, Zitrone. Und es schmeckt sehr kirschig. Ist das Kirschcola? Oder Kirschsaft?
Nee.
Krass, was ist das? Ist das Apfel?
Ja, wir bewerten erstmal das Aussehen, würde ich sagen. Wie findest du, sieht's aus?
Sieht ein bisschen aus wie ein Cuba Libre.
Ja, ne?
Ja,
röter. Es ist eigentlich sehr rot, das siehst du jetzt schlecht.
Also ich find's, es schmeckt, also genau, es sieht aus wie ein Cola-basierter Drink. Ein bisschen röter anscheinend. Hat ein bisschen was von so ein bisschen rotbierig ist es, aber noch ein bisschen eine Spur dunkler.
Ich finde, es sieht eigentlich ganz schön aus. Ich habe so einen runden, großen Eiswürfel reingelegt und eine Zitronenscheibe zur Garnitur.
Ja.
Und ich finde, das sieht schick aus.
Ja, auf jeden Fall.
Ist auch eine ganz nice Farbe. Irgendwie so rötlich-bräunlich, finde ich eigentlich ganz geil.
Ja.
Gut, jetzt kommen wir zum Geschmack.
Ich finde, es schmeckt kirschig.
Mhm.
Ich kann wirklich gar nicht sagen, was da noch drin ist. Ich find's lecker. Ich find's wirklich, wirklich lecker.
Weiß nicht, ob kirschig über die Grenadine kommt oder über den Ramazzotti?
Vielleicht, also ganz ehrlich, ich habe auch einfach scheiß Geschmacksnerven, ne? Also vielleicht spielt mir das auch einfach gerade einen Streich. Aber ich finde, es hat was sehr Erfrischendes, sehr fruchtig irgendwie.
Aus was ist Grenadine nochmal?
Keine Ahnung. Granaten.
Ja.
Granatapfel? Ich weiß es nicht.
Grenadine ist ein alkoholfreier Fruchtsirup, intensiv mit roter Farbe. Hauptsächlich aromatisiert, bekanntes Beispiel Tequila Sunrise. Granatäpfel, Zucker und Wasser.
Mhm. Okay, ja. Also fruchtig kommt auf jeden Fall daher, plus Zitrone.
Ja. Genau, ist es drin. Der Ramazzotti Red Sun. Bestehend aus 4cl Ramazzotti, 1cl Grenadine, 1cl frischer Zitronensaft, 14cl Apfelsaft.
Apfelsaft.
Naturtrüber Apfelsaft, Eis.
Ich kann mir auch gut vorstellen, ich trinke ab und zu ganz gern diese Fritz-Limo, Apfel-Holunder-Kirsche.
Ja.
Und ich glaube, dass es mir das einfach so vorgegaukelt hat. Und dann der Granatapfel und vielleicht hat es so ein bisschen Kirschgeschmack
gegeben. Ich habe nämlich immer das Gefühl, weshalb ich auch nicht sagen wollte, dass Apfelsaft drin ist, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man weiß, dass in einem Drink Apfelsaft drin ist und man hat immer so das Ding so, Apfelsaft gehört eigentlich nirgendwo rein, was ja ein Drink ist.
Ja.
Und wenn man es dann trinkt, dann schmeckt man eigentlich nur noch Apfelsaft.
Ja, voll. Das ist ein bisschen wie, es gibt so einen Saft von Innocent und da ist ganz groß eine Blaubeere drauf. Soll Waldbeerengeschmack sein und ein ganz kleines, hinter dieser riesigen Blaubeere ist ein kleiner Apfel, schmeckt nach Apfelsaft. Es schmeckt nach Apfelsaft mit ein bisschen anderer Beere drin. Ja. Besteht auch zu 70% aus Apfelsaft.
Ja, das ist am günstigsten.
Ja, es ist halt einfach so. Apfel ist halt mega, mega intens.
Aber ich finde halt auch, es macht was mit dem Kopf. Also, du wärst jetzt nicht drauf gekommen, du hättest das ganze Getränk trinken können, du hättest gesagt, es ist lecker, es ist fruchtig, bla bla bla, wärst nicht aus Apfelsaft gekommen. Jetzt, wo du weißt, es ist Apfelsaft drin,
ja, schmeckt wie den Apfel.
Ja, jetzt schmeckt es auf einmal wie Apfel.
Ja, Alter, das ist krass.
Ja.
Verdammt, ey, der menschliche Mind ist so krass, ey.
Menschliche Mind, ja.
Der menschliche, okay, ja gut. Sparen wir uns nochmal auf, den Gag, für irgendwann anders. Was ist als nächstes? Wo und wann?
Ja, geschmacklich wollten wir erst nochmal sagen, wie es schmeckt. Also wie es schmeckt.
Ach so, ja, also jetzt schmeckt's apfelsaftig. Vorher hätte ich gesagt, es schmeckt kirschig. Man schmeckt den Ramazzotti nicht so nicht deutlich. Der ist sehr leicht, ne?
Mhm. Naja, 4cl, aber ich finde halt so, Ramazzotti ist halt auch irgendwie fruchtig kräftig.
Ja, total.
Also
total.
Irgendwie, ich finde, ich weiß nicht, nach was man schmeckt.
Ja.
Ob es das ist oder die Grenadine, aber es schmeckt einfach fruchtig. Es schmeckt extrem fruchtig. Es könnte auch von Innocent sein.
Ja, wirklich, es könnte ein Saft sein, ja. Es könnte einfach wirklich ein Nektar sein, so oder sowas.
Wo und wann?
Ja, zum Frühstück. Wann trinkt man sonst Saft?
Nee, ja, aber es ist aber auch so doll saftig. Also halt nicht so Wodka in mein Gesicht saftig, sondern es ist halt so ach, so ein schöner Saft. Hier mal ein Stückchen, hier mal ein Stückchen, dazwischen ein bisschen Kaffee.
Ja, genau. Es ist wirklich, es schmeckt wie ein Frühstücksdrink.
Oh, beim nächsten Brunch.
Beim nächsten Brunch auf jeden Fall.
Ja, beim nächsten Brunch trinken wir das.
Das ist geil. Das könnt ihr mir gut vorstellen, morgens. Also was heißt morgens, ne? Brunch ist ja immer eher so 11, 12. Und dann dazu so ein, um so leicht dazu ein Glas Sekt vielleicht und eine Tasse Kaffee. Und schön zwei belegte Brote mit Lachs und Meerrettich. Ja. Aber ich kann mir den auch gut vorstellen als Aperitif. Beim Italiener tatsächlich. Also nicht nur wegen Ramazzotti, sondern ich finde, da hat sowas, möchte jemand einen Sekt oder einen Sekt O. Wir haben auch was sehr Spezielles, das ist ein Ramazzotti Red Sun, wenn ihr Bock habt. Ja, ach ja, das würde ich mal probieren.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Mangiare.
Mangiare, ey. Come sta.
Antonio, danke. Donna ist der Bibliotheker.
Trotzdem ist das, por favor.
Ja, also ja, kann ich, also ist auch ein gutes Getränk, um abends, ich kann mir auch richtig vorstellen, bei Giovanni hier in Hamburg, man sitzt draußen, hat so einen davon, man hat vorher vielleicht auch, ja, man hat gut gespiesen und dann sitzt man da und hat den noch bekommen und man raucht noch zwei Zigaretten und sagt dann, Toni, die Rechnung.
Toni, die Rechnung, bitte.
Ja. Können wir bitte zahlen? Weiß ich nicht, ob sie das können. Nein, bringe ich ihn.
Fafanculo. Ich glaube, das heißt...
Okay.
Egal. Jedenfalls, es ist ein Getränk für alle, die gerne italienisch essen. Und ich glaube, das ist praktisch jeder Mensch.
Ja, ich kenne niemanden, der nicht irgendetwas in der italienischen Küche findet.
Ja, also wirklich, italienische Küche wäre da nicht... Also selbst, sag ich mal, selbst wenn du jetzt so richtig so bist, so, boah, Alter, Nudeln, kannst du mich mal jagen?
Ja.
Dann hast du immer noch Pizza oder Risotto.
Ja, voll. Oder einen geilen Salat.
Oder eine Minestrone.
Oh, brava Bene. Ist das rassistisch oder ist das so xenophob?
Das sollen andere entscheiden. Level. Welches Level braucht man für dieses Getränk?
Wir haben noch nicht wer.
Ach so, doch, ja, wer? Alle, die italienisch essen.
Ach so, ja, okay, gut, meinetwegen. Level, es ist ein gutes Einsteigergetränk, würde ich sagen, weil es so saftig ist.
Würde ich auch sagen.
Es ist, aber, 4cl Ramazzotti, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie viel Umdrehung Ramazzotti hat. Ich würde trotzdem so vom Gefühl her sagen, es ist vielleicht so eine 0,3.
Ja. Liebe Menschen mit Kindern, das ist ein gutes Getränk, um die Kleinen langsam an den Alkohol ranzuführen.
Ja, auf jeden Fall. Der kommt morgens in die Nuckelflasche, wenn man gerade abgestillt
ist. Du wirst ja jetzt auch langsam erwachsen. Hier ist mal so ein Ramazzotti Red Sun.
Ich weiß auch, wie es dir geht. Hey, Mathe läuft gerade nicht so, ich weiß, aber
hier, jetzt, wo Mama nicht da ist.
Jetzt, wo Mama auch nicht wiederkommt.
Sag das Mama nicht oder sagt das Papa nicht.
Ja.
Aber hier ist mal so ein...
Ja, komm. Ich gehe jetzt mal Zigaretten holen. Wir sehen uns in 5 Jahren.
Rufst du an, wenn du Abi geschafft hast.
Ja, wunderbar. Oh, schlimm. Was erhalten wir, mein Freund? Also, wie heißt der? Ramazzotti Red Sun.
Ja,
und ist drin.
Genau. Für den Drink der Woche. Diese Woche der Ramazzotti Red Sun, bestehend aus 4cl Ramazzotti, 1cl frischer Zitronensaft, 1cl Grenadine, 14cl Apfelsaft, Eis und eine kleine Zitronenscheibe. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 3,7 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
Finde ich ein absolut adäquaten Platz für den Ramazzotti Red Sun. Unser nächster Gast bei dem Bielefelder Kabarettpreis. Nein, das war einfach, ich habe genauso angefangen, als hätte ich jetzt wieder, ich bin in so einem Preisgame drin, weißt du, ich bewerbe mich jetzt auch bei einem. Rostocker Koggenzieher und der ganze Bums, ich mache alles. Krefelder Krähe, Stuttgarter Besen. Ja, ich bin richtig heiß.
Auf jeden. Genau. Wir beenden diese Folge Normale Möwe auch in Zeiten wie diesen mit berühmten letzten Worten. Also Worte, die berühmte Persönlichkeiten der Welt- und Zeitgeschichte mutmaßlich mal so sagen werden, sollten sie denn irgendwann mal sterben. Und ich hatte heute aus einem mir unerklärlichen Grund einen Ohrwurm von einem ehemaligen DSDS-Kandidaten. Und dieser Mensch heißt Nevio.
Ich kenne ihn immer, also wirklich, du hast es mir gezeigt, ich kannte den Song nicht und ich kenne ihn auch nicht. Aber
das verstehe ich nicht. Nevio Passaro heißt er,
ja,
mit bürgerlichem Namen. Und ich glaube, sein Künstlername war einfach nur Nevio.
Mhm.
Weiß jetzt nicht so ganz genau. Jedenfalls hatte der ein Lied, das hieß Amore per sempre.
Was heißt das? Also Liebe auf
Abruf? Das hätte ich googeln können.
It's
only three words, amore per sempre. Cause this life is all I can give. Irgendwie so, glaube ich. Genau, Nevio Passaro ist Diplom-Simultan-Übersetzer.
Und das heißt Liebe für immer.
Liebe für immer. So, und er hat bei der dritten Staffel DSDS Platz 4 belegt. Und danach, 2007, hat er ein Album rausgebracht. Amore per sempre war damals auf Platz 2 der deutschen Singlecharts.
Irre.
2014 erschien mit Casting Star eine Vorab-Single zum Album Nord-Südöstlich von hier, an dem er bis heute noch arbeitet. Und wenn Nevio Passaro irgendwann, Gott bewahre, denn vielleicht durch einen Unfall oder weiß ich jetzt auch nicht, oder wahrscheinlich in seinem Bett friedlich einschlafen wird und sterben wird, könnten seine letzten Worte sein: It's only three words. Amore per sempre.
Ah, herrlich. Liebe für immer.
Liebe für immer. Liebe an euch, liebe an dich, Hinak.
Liebe an dich, Max. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Tschüss.
Ciao.